Der sogenannte Snyder Cut von Justice League ist endlich da. Lohnen sich die 4 Stunden des DC-Blockbusters? Hallo und herzlich willkommen hier bei Streamgestöber, dem Moviepilot-Podcast über alle neuen und kultigen und richtig guten und Geheimtipp-Filme und Serien, die man so in Deutschland streamen kann, ob bei Amazon oder Netflix, bei Join oder bei TV Now oder in den diversen Mediatheken, die es da draußen so gibt. Mein Name ist Jenny Jecke und ich begrüße euch hier zur 9. Folge. Und bevor wir da tiefer einsteigen und ich meine beiden Gäste hier vorstelle, wollte ich noch mal darauf hinweisen, dass, wenn ihr diesen Podcast mögt und ihr schon ein paar Mal reingehört habt, es sich auf jeden Fall lohnt, ihn zu abonnieren in irgendeiner Podcast-App, die ihr auf dem Handy sicherlich habt oder runterladen könnt, zum Beispiel Apple Podcasts oder sowas in der Art. Und wenn ihr diesen Podcast richtig, richtig, richtig gern hört und jeden Mittwoch 5 Uhr aufsteht, um sofort die neueste Folge zu hören, dann lasst uns doch eine Review da. Das geht ebenfalls in euren Podcast-Apps. Ihr könnt da Sternebewertungen hinterlassen, ihr könnt schreiben, wie ihr diesen Podcast findet. Und das hilft uns nämlich sehr dabei, neue Hörerinnen für Streamgestöber zu finden. Denen wird das dann nämlich empfohlen. Wir landen in Toplisten und die Weltherrschaft ist unser. Ich begrüße hier zum zweiten bereits Podcast über den Snyder Cut von Justice League. 2 große Fans von Zack Snyder. Ich hoffe, ich unterstelle Ihnen hier jetzt nichts, was nicht den Tatsachen entspricht. Da ist zum einen auf jeden Fall ein Fan von Zack Snyder und unser DC-Experte Patrick Reinbold. Hallo Patrick.
Hallo Jenny.
Wie geht's? Wie steht's? Hast du es verarbeitet, was du übers Wochenende gesehen hast?
Ja, ich glaube im Großen und Ganzen schon, aber ich habe auf jeden Fall jetzt großen Bedarf, auch darüber zu sprechen endlich.
Und dann haben wir hier noch den Matthias Hopf, unseren Fachmann für Superheldenfilme, ob DC oder Marvel. Hallo Matthias.
Hallo Jenny, hallo Patrick.
Wie geht's dir? Hast du bereits sehr viele Würfel gebastelt und in deiner Wohnung rumstehen und nennst die alle Mutter?
Das hört sich jetzt weird an, aber ja, vielleicht.
Okay, wir drei sind heute hier zusammengekommen, um über den sogenannten Snyder Cut von Justice League zu sprechen. Falls ihr spontan nicht wisst, was das ist, dann lasst mich das eine Sekunde erklären. 2017 kam Justice League, ein riesengroßer DC-Blockbuster, sozusagen das DC-Äquivalent von den Avengers-Filmen von Marvel, ins Kino. Allerdings gab es hinter den Kulissen zahlreiche Probleme und auch Tragödien, die dazu geführt haben, dass eine Schnittfassung ins Kino kam, die der ursprüngliche Regisseur Zack Snyder nicht abgesegnet hat. Und jetzt, viele Jahre später, ist es dazu gekommen, dass die von Zack Snyder erwünschte Schnittfassung, der sogenannte, von Fans auch so getaufte Snyder Cut, endlich in Deutschland auch zu sehen ist. Der ist 4 Stunden lang und den gibt's bei Sky. Ich dächte im Entertainment-Paket, heißt das so?
Ich glaube, das ist das Cinema-Paket, aber ich bin mir jetzt auch nicht 100% sicher.
Es müsste Cinema sein. Also ich hatte Sky-Ticket mit Cinema gebucht und da ist er dabei.
Genau, so könnt ihr den in Deutschland schauen, was generell auch was ganz Besonderes ist, dass weltweit so ein großer Film, immer noch ein riesen Blockbuster, nicht nur weil er 4 Stunden lang ist, in Deutschland bei einem Streamingdienst zeitgleich Premiere feiert, ohne vorherige Kinoauswertung, in dieser Fassung zumindest. Und wenn ihr mehr über die Hintergründe des Snyder Cuts erfahren wollt, zum Beispiel darüber, wie ist es überhaupt dazu gekommen 2017, was steckt hinter dieser gigantischen Fanbewegung, die auch mit dazu beigetragen hat, dass dieser Snyder Cut von Justice League jetzt tatsächlich Wirklichkeit geworden ist, dann kann ich euch unseren ersten Podcast über diese Schnittfassung des DC-Films empfehlen. Den haben wir vor ein paar Monaten aufgenommen. Wenn ihr Snyder in eure Podcast-App bei Streamgestöber eingibt, dann findet ihr den ohne Probleme und dann werdet ihr aufgeklärt. Dann ist der nächste Schritt, den Snyder-Cut zu schauen und dann ist der nächste Schritt, diesen Podcast hier zu Ende zu hören. Denn wir steigen heute richtig ein in die Materie. Wir haben alle drei den Snyder-Cut ein- oder mehrmals gesehen und dementsprechend erwarten euch auch diverse Spoiler, was die Veränderungen in dieser Schnittfassung von Justice League angeht. Und wir werden natürlich auch so ein bisschen darüber spekulieren, wie könnte es jetzt weitergehen, falls es überhaupt weitergeht mit diesen DC-Helden, mit Batman, Wonder Woman, Cyborg, Flash, Aquaman und vielleicht noch irgend so ein random grünen Dude, der am Ende auftaucht. Falls ihr Angst vor Spoiler habt, dann springt jetzt ab, hört den anderen Podcast, schaut den Snyder Cut und dann kommt wieder zurück. So, ich glaube, das ist Vorwarnung genug. Wir haben den Snyder Cut gesehen. Matthias, als du die 4 Stunden hinter dir hattest, was war das Gefühl, das bei dir überwogen hat?
Also ich habe mich schon erschlagen gefühlt, 4 Stunden einen Film zu schauen. Ich glaube, egal was für ein Film das ist ein Kraftakt. Und gerade wenn das dann auch noch so ein Film voller großer Ereignisse ist, voller großer Emotionen und Bewegungen, da war ich platt. Ich habe auch an dem Abend nichts anderes mehr gemacht. Also so viel Zeit war eh nicht, bevor ich dann ins Bett gegangen bin. Aber es hat sich irgendwie erfüllend angefühlt. Also ich will nicht sagen, mir ist ein Stein vom Herzen gefallen, aber ich habe auch gemerkt, wie sich das, was sich in diesen letzten Jahren da alles angestaut hat an Gedanken und Erwartungen über den Snyder Cut, ob der denn existiert, was das denn sein kann, ist es wirklich ein besserer Film oder nicht, aber zumindest habe ich das Gefühl, ja, ich habe jetzt schon eine Version von dem Film gesehen, wo ich ganz klar gemerkt habe, da steckt eine kreative Kraft dahinter und das ist nicht so ein Kompromissfilm, der zwischen Kreativen und Studios und Produzenten und so entstanden ist. Also es war doch eine sehr befriedigende Erfahrung, diese 4 Stunden zu schauen.
Patrick, kannst du dieses Urteil teilen?
Ja, schon ziemlich stark. Also mir ging es auch nach den 4 Stunden ganz ähnlich. Ich war sehr erschöpft und erschlagen, aber jetzt auch nicht unbedingt im negativen Sinne, sondern wirklich, weil ich das schon lange nicht mehr dieses Gefühl hatte von so einem Blockbuster, auch wenn es nicht im Kino war, aber zu Hause so komplett irgendwie gefesselt und überrumpelt zu werden. Und ich bin ja auch großer DC und Zack Snyder Fan, deswegen war der Hype vor dem Snyder Cut jetzt auch schon wirklich gar nicht mehr zu toppen. So deswegen war das auch, es ist immer so ein bisschen auch eine Anspannung dabei, wenn ich dann so gehypt bin auch im Film und dann gucke ich den wirklich und das sind irgendwie 4 Stunden und ich muss erstmal alles verarbeiten und irgendwie verkraften, was da jetzt passiert ist und einordnen. Deswegen ist es auch immer so ein bisschen die erste Sichtung manchmal fast schon, also jetzt nicht Arbeit, aber es ist schon fordernder, als wenn man den jetzt irgendwie so entspannt einfach wegguckt. Also so geht's mir dann zumindest. Also ich muss dann die 4 Stunden schon immer, die sind schon immer sehr intensiv dann. Und ja, genau, weil es eben auch 4 Stunden sind. Also das ist ja auch nicht so alltäglich, dass man jetzt mal so einen 4-Stunden-Blockbuster wegguckt. Deswegen war das ein sehr intensives, erschöpfendes, aber am Ende auch sehr beglückendes Erlebnis, den Snyder Cut zu sehen.
Glaubst du, im Kino wäre deine Erfahrung anders gewesen?
Ja, glaube ich schon. Also ich bin ja generell großer Kinoverfechter auch. Und gerade wenn es so um Blockbuster geht, da hätte ich mir schon gewünscht gehabt, den Snyder Cut irgendwie im Kino zu sehen. Mir ist natürlich bewusst, dass es auch jetzt außerhalb von einer Pandemie, sage ich mal, sehr unrealistisch ist, dass so ein 4-Stunden-Blockbuster jetzt einfach mal so ins Kino von einem Studio gebracht wird. Beim Snyder Cut ist es jetzt natürlich ein bisschen was anderes, weil das ja so ein bisschen so ein Prestige-Projekt geworden ist, wo man noch mal Zack Snyder jetzt das gegeben hat oder vor allem den Fans auch gegeben hat, was sie wollten. Und deswegen hätte ich das natürlich schon sehr gerne, wie auch Man of Steel und Batman wie Superman, so als Abschluss dieser vorläufigen Trilogie, sag ich mal, im Kino erlebt. Aber notfalls muss es natürlich auch dann zu Hause tun.
Matthias, wie war das bei dir? Hast du dich zwischendurch nach den dunklen Kinosaal gesehnt oder ist deine Wohnung ein adäquater Ersatz dafür?
Oh Gott, ich sehne mich nur nach Kinosaal. Aber inzwischen bin ich auch für alles dankbar, was ich mir hier zu Hause an Kinoatmosphäre nachstellen kann. Und da, glaube ich, habe ich den Snyder Cut schon in okayischen Umständen gesehen. Also ich weiß nicht, ich hab schon den Geruch des Kinos vergessen, den Geschmack der Leinwand.
Was machst du immer mit der Leinwand im Kino? Ich brauche Details, wirklich, wie du den Geschmack herausgefunden hast.
Es ist sie nicht, ich habe gerade nur versucht, der Herr der Ringe 3 zu zitieren. Die leidenschaftliche Szene, wo sich Frodo und Sam an das Auenland erinnern und wie lange es schon her ist, dass sie das letzte Mal dort waren. Also ich glaube, der Snyder Cut wirkt im Kino noch mal ganz anders, gerade auch wenn man ihn dann in dem IMAX richtig sieht. Also das Format ist ja geblieben, das etwas schmale, kleine Bild.
Kannst du noch mal erklären, was da dahinter steckt? Weil ich glaube, viele werden einfach verwundert gewesen sein, dass ihr Bildschirm oder ihr Fernseher nicht vollständig von dem Bild eingenommen wurde, sondern rechts und links schwarze Balken waren.
Stimmt, genau. Also das liegt daran, dass dieser Film im Format 4:3 ist und der Justice League, der damals 2017 ins Kino kam, ist im Format 16:9, also das Format, was euren Bildschirm perfekt ausfüllen würde. Und jetzt ist das Ganze schmaler, allerdings nicht, weil links und rechts was abgeschnitten wurde, sondern im Gegenteil, das Grundbild ist erhalten geblieben. Aber wir haben oben und unten sozusagen noch mal mehr Bildinformation dazu bekommen. Wenn man das jetzt auf so einem normalen Fernseher bei sich zu Hause schaut, wirkt das dann auf den ersten Blick vermutlich schon kleiner, als man das erwarten würde. Aber ihr müsst euch immer bewusst sein, dass da eigentlich was dazu gekommen ist. Und wenn man diesen Film unter idealen Umständen schauen würde, nämlich auf der IMAX-Leinwand, würde das auch gar nicht auffallen, sondern man könnte sich einfach nur in diese Bilderflut stürzen. Ich hoffe, das ist einigermaßen nachvollziehbar.
Ja, ich hatte mir so ein paar Bildvergleiche angeschaut, weil ich auch so ein bisschen neugierig war, wie sah eigentlich die Farbe in dem originalen Justice League aus und wie sieht sie jetzt aus? Und ein Beispiel, wo man halt sieht, wie viel dann eigentlich fehlt bei der ersten Justice League-Version im Bild, ist halt immer, dass zum Beispiel bei Nahaufnahmen die Stirn irgendwie halb abgeschnitten wird oder so, damit das Bild breit wirkt in der Kinofassung von Justice League. Und jetzt sieht man halt die Haare. Oder man sieht noch ein bisschen mehr, was über den Haaren ist und so weiter. Also ich muss aber trotzdem sagen, ich habe hier halt auch nicht den größten Fernseher oder Bildschirm, dass ich mich näher ransetzen musste deswegen an meinen Bildschirm, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass da ganz viele Bildinformationen drinnen sind. Weißt du? Oder vielleicht könnt ihr das nachvollziehen. Oder ihr habt halt einfach beide mega Leinwände zu Hause. Und mehr Bildinformationen irgendwie so, auch als vielleicht, wenn ich ein anderes Bildformat gehabt hätte. Und deswegen wirkt alles ein bisschen kleiner vielleicht auch. Ich weiß nicht, wie ging es dir, Patrick?
Ja, mir ging es da ganz ähnlich. Ich habe zwar einen, ich sag mal, mittelgroßen Fernseher, aber ich habe es dann beim Snyder Cut auch so gemacht, dass ich es eher an einem PC-Bildschirm geguckt habe und dann eben näher davor gesessen war, weil so liege ich dann auf der Couch, bin ein bisschen weiter weg vom Fernseher und so war ich auch, so wie du, dann näher dran gesessen und habe mich dann auch so ein bisschen so tiefer drin im Film gefühlt dann auch. Also es hat mich dann auch irgendwann gar nicht mehr gestört mit den Balken. Klar, wenn man den Film jetzt irgendwie im IMAX hätte sehen können, dann wäre das natürlich nochmal was anderes gewesen, aber mich hat das dann nicht gestört und ich fand es eben auch ganz beeindruckend, wie du schon erzählt hast, wie er halt eben auch mit dem Format dann, wie er das einsetzt, dass er wirklich so in die Höhe hinaus dann diesen Mehrwert drin hat und so ein bisschen, das deckt sich auch mit dem Motiv, das Zack Snyder so verfolgt, dass er Superhelden oder Superheldinnen ja immer so als überlebensgroße Götter darstellt und das passt halt auch total dann zu seinem IMAX-Format, dass die dann wirklich so sich in die Länge erstrecken oder manchmal du dann auch so Aufnahmen hast, wo er so von unten so nach oben guckt, so auf die hinauf und so, das passt halt dann auch total zu diesem schon ziemlich epischen Anspruch, den er dann so an seinen Superhelden, Superheldinnen-Kino stellt.
Du kennst den Film doch jetzt sicherlich auswendig, nachdem du ungefähr 5000 Artikel drüber geschrieben hast.
Ich kannte ihn vorher schon auswendig, bevor ich ihn gesehen habe. Nee,
genau. Falls wir hier noch Hörerinnen haben, die noch nicht reingeschaut haben, aber einfach neugierig sind, was verändert sich denn? Kannst du grob sagen, was so die fundamentalen Unterschiede sind zwischen der Kinofassung von Justice League und dem Snyder Cut? Also du musst jetzt nicht in detaillierte Szenenbeschreibung gehen, sondern
ja,
ein paar Menschen auf der Welt, mindestens 3 oder 4, werden sich wahrscheinlich noch an die Kinofassung erinnern und sich wundern, lohnt sich das jetzt? Kriege ich da wirklich jetzt mehr von, außer mehr Bild?
Also es ist erstmal grundsätzlich so, dass sich die Story, die wir in der Kinofassung bekommen haben, nicht groß verändert. Also es geht immer noch um das Gleiche. Der große Unterschied zwischen den beiden Versionen ist aber wirklich, dass der Snyder Cut diesen Weg, den diese Story geht oder in der Kinofassung gegangen ist, anders geht. Also es gibt mehr, ich sag mal, Abzweigungen. Der Film setzt die Figuren teilweise in einen anderen Kontext. Er gibt denen viel mehr Hintergründe, einzelnen Superhelden wie Flash und Cyborg. Selbst ein so eher, ich sag mal, stereotyper Bösewicht wie Steppenwolf in der Kinofassung bekommt hier sogar ein bisschen mehr Charakter, Fleisch an die Knochen, sag ich mal. Also selbst er hat ein bisschen neues Design und wirkt dadurch ganz anders. Und der größte Unterschied ist wirklich so die Struktur des Films und der Aufbau, wie eben diese Story erzählt wird, die ist deutlich anders als in der Kinofassung. Also es ist jetzt nicht so, dass man hier so ein ich sag mal, bekannten Director's Cut bekommt, wo hier und da mal eine Szene hinzugefügt wurde oder vielleicht bekannte Szenen ein bisschen länger laufen, sondern es ist wirklich grundsätzlich vom Rhythmus her ein neuer Film, der wirklich einen Großteil der Szenen, die hat man so noch nicht gesehen gehabt vorher, also alle Sachen, die in der Kinofassung nachgedreht worden sind, die sind hier in dem Snyder Cut komplett entfernt. Also, und es gibt ganz viel Material von Zack Snyder eben zu sehen, dass er damals schon gedreht hat und jetzt eben so in der Postproduktion mit der Nachbearbeitung fertigstellen konnte. Und ja, es wird eben vor allem, ich glaube, wenn man da über den Unterschied spricht, es gibt noch sowas wie, dass zum Beispiel die Gewalt auch ein bisschen härter ist. Also die Kinofassung von Justice League, die war typisch so PG-13, also musste ein bisschen fürs Massenpublikum natürlich harmloser sein, damit da mehr Leute auch aller Altersklassen reinkommen. Und der Snyder Cut hat sein härteres R-Rating jetzt und das nutzt er schon auch aus. Also die Action in dem Film, die ist einfach ein bisschen blutiger und derber noch. Aber ich glaube, wenn wir wirklich über den Snyder Cut, über die größten Änderungen sprechen, dann müssen wir da wirklich auch über die Figuren sprechen, weil die teilweise wirklich ganz neu erscheinen. Gerade wenn wir über Cyborg sprechen, das ist im Snyder Cut wie eine völlig neue Figur, die man vorher so noch gar nicht kennengelernt hatte.
Cyborg, bleiben wir mal dabei. Matthias, wie würdest du seine Rolle in dieser neuen Fassung beschreiben? Weil er wird immer erwähnt in dem Kontext. Cyborg's eine der Figuren, die wirklich gewinnt im Vergleich zum Original. Was war dein Eindruck von Cyborg im Original, sage ich mal, in Anführungszeichen, in der Kinofassung? Und was ist seine Rolle jetzt?
Im Original kam er mir schon vor wie der Superheld von dem Kernteam, der am ehesten vernachlässigt wurde. Also wirklich nur so eine Randnotiz, okay, das ist halt jetzt auch noch ein Mitglied der Justice League, aber unser Fokus liegt ganz klar auf dem Trio Superman, Wonder Woman, Batman ja eigentlich so mit die Hauptfigur in den Filmen. Der Flash hat dann sogar noch, und Aquaman haben ihre kleinen Standout-Szenen bekommen, aber Cyborg ist wirklich sehr unsichtbar geworden, was schade ist, weil das ja eine der großen neuen Figuren überhaupt in dem Film waren. Viele der anderen hat man ja davor schon oder in anderen Filmen gesehen, während Cyborg ist halt bisher nur in Justice League hier in Live-Action im Kino zu sehen. Und der Snyder Cut nimmt sich da wirklich ungemein viel Zeit, um ihm eine eigene Geschichte zu geben, um uns nochmal in so eine Origin-Story in kleinen Momenten, also um das begreifbar zu machen, was er durchgemacht hat, was seine zentralen Konflikte sind, dass er da eine Beziehung zu einem Vater hat, die ja nicht sehr gut ist. Der Vater ist entfremdet, ist nur in seine Arbeit investiert und seinen Sohn lernt er eigentlich auch erst dann kennen, wenn er selbst zum Arbeitsprojekt irgendwie wird und er seine Profession da anwenden kann, um ihn wie so ein Frankenstein zum Leben zu erwecken. Also es ist sehr tragisch, was da alles an feinen Schichten aufgetragen wird auf die Figur. Und generell habe ich auch das Gefühl, abseits von der Hintergrundgeschichte, dass Cyborg in der zweiten Hälfte des Snyder Cuts auch mehr integriert wird, einfach in das Team, dass du das Gefühl hast, das ist ein vollwertiges Mitglied und nicht einfach nur so ein Anhängsel, was mitgenommen wird, weil es halt eine Spezialfähigkeit hat, die irgendwann später mal zum Ausdruck kommt, sondern ich glaube, das macht der Justice League, der neue Cut generell besser, dass du das Gefühl hast, die sind jetzt vereint und die werden sich so schnell auch nicht mehr trennen, gerade durch die eine allerletzte Szene im Epilog, auf die wir noch zu sprechen bekommen. Also da sehe ich schon sehr viel, was Justice League grundlegend verändert, auch wenn die grobe Geschichte die gleiche bleibt mit diesem Invasionsgedanke, da kommt ein großer Bösewicht, wir müssen uns zusammenschließen, um den zu verbannen, da wirkt der Snyder Cut viel, viel feinfühliger und auch berührender.
Patrick, was hältst du von Cyborg in dem Film?
Ja, für mich war es auch von allen Figuren her auf jeden Fall die stärkste Änderung. Ich habe auch bei Cyborg in der Kinofassung irgendwie gar nicht so mitbekommen, was jetzt überhaupt so dieses ganz Besondere von ihm ist. Also er wirkte, wie Matthias schon gesagt hat, immer mal so ein bisschen wie so ein Anhängsel, der halt irgendwie jetzt auch im Team dabei ist, aber man oder der dann irgendwie kurz mal zum Einsatz kommt, wenn seine Kräfte gerade dienlich sind. Aber ich fand es halt eben auch im Snyder Cut sehr stark, neben dieser Hintergrundgeschichte, die wir zu sehen bekommen, wie er wirklich durch diesen tragischen Unfall dann zu Cyborg wird, fand ich es auch ganz spannend zu sehen, wie seine Kräfte überhaupt funktionieren. Also in dem Ausmaß war das ja in der Kinofassung gar nicht irgendwie klar oder ersichtlich, dass er jetzt wirklich so dieser komplette Herrscher über die digitale Welt sein kann. Also da gibt's so ein paar coole Szenen im Snyder Cut, wo er dann wirklich in so einer Art digitalen Matrix unterwegs ist, wo es dann heißt, er kann alles hacken, was, also sämtliche Finanzmärkte oder so könnte er kontrollieren. Da gibt's ja dann auch diese kleine Szene, wo er einer Mutter, die nicht so viel Geld hat, eine Alleinerziehende, der schiebt er dann mal kurz so aufs Bankkonto einen Geldgewinn, die sich dann total freut. Also man sieht dann so durch kleine Szenen einfach, was für eine Kraft in ihm steckt, aber eben auch diese Hintergrundgeschichte, dieses Emotionale, was ja dann auch wirklich im späteren Verlauf vom Film eine komplett andere Rolle spielt als in der Kinofassung, wo auch gerade was die Mutterbox angeht, ohne jetzt schon zu viel zu verraten, aber gerade wie diese Eigenschaft der Mutterbox, die ja eigentlich eher so ein albernes Gimmick fast sind in der Kinofassung noch, dass das hier auch viel stärker so mit seiner Geschichte und mit seiner Kraft verknüpft wird, das fand ich schon die stärkste und überraschendste Änderung auch im Snyder Cut. Also, dass wir jetzt eine Figur haben, die wir in der Kinofassung gesehen hatten, aber die jetzt in dem Snyder Cut, der ja trotzdem von der Story her gleich abläuft, aber eine komplett andere Figur da irgendwie einem näher bringt, das fand ich schon sehr, sehr faszinierend und toll umgesetzt.
Und was mir auch sehr gefällt bei diesen zusätzlichen Szenen, ist nicht, die wirken jetzt in dem Film mit, naja, sie sind jetzt da und sie haben vor allem eine erklärende Funktion, sondern das sind halt wirklich große Kinomomente. Also all diese Flashback-Szenen, wo du dann Cyborg auf dem Footballfeld siehst und er in Zeitlupe da irgendwie im Scheinwerferlicht rumrennt und du eigentlich denkst, boah, das ist voll der Star. Und dann schaut er irgendwie auf die Tribüne und sieht den leeren Platz von seinem Vater. Also da ist der Film so total, geht einfach in seinen Bildern auf und transportiert einfach alles. Also wir können alles sehen, was wir wissen müssen. Und das fand ich sehr stark, dass der Snyder Cut da wirklich Kinoqualitäten mitbringt und nicht einfach so erklären, Lücken füllen und noch die und die Szene. Also so wie ich mir das manchmal vorstelle, wenn ein Roman verfilmt wird und dann sagen die Leute, die das Buch gelesen haben, die und die Szene fehlt, das hätte den Film besser gemacht. Aber das ist ja meistens nicht so, sondern der Film muss ja auch irgendwie eine eigene Sprache finden, eine eigene Interpretation und das vorstellen. Und da habe ich das Gefühl, dass die zusätzlichen Snyder-Szenen das Ganze erst so richtig lebendig machen und den Whedon-Cut im Gegenzug dann noch schematischer und einfallsloser wirken lassen. Also bei Snyder ist das schon eine sehr sinnliche Erfahrung, auch irgendwo einfach in die Bilderwelten dann einzutauchen, vor allem in die Zeitlupen.
Was sind denn für dich die wichtigsten Mittel, mit denen diese, sag ich mal, diese zusammenhängende Geschichte zusammenhängend inszeniert wird? Also was ist das, was für dich alles zusammenhält, was bei Whedon fehlt?
Ich habe beim Snyder Cut sehr oft an Watchmen gedacht. Das ist so der Zack-Snyder-Film, der mir am ehesten in Erinnerung kam. Gar nicht so sehr Man of Steel oder Batman vs. Superman, die ja die Geschichte davor erzählen, sondern der Watchmen-Film, auch eine Superheldengeschichte, basiert auch auf einem DC-Comic, der gibt mir das Gefühl, dass ich so ein richtig flächendeckendes Epos anschaue, dass es da eine große Geschichte gibt, aber auch ganz viele kleine Abzweigungen, ganz viele kleine Szenen und plötzlich höre ich irgendwie Nena 99 Luftballons, was ich nie gedacht hätte und es findet so eine kleine romantische Szene in dieser großen düsteren Superheldengeschichte statt, die ich auch nicht erwartet hätte und das habe ich auch im Snyder Cut erkannt und das hat mich sehr gefreut, dass es sich wirklich so ausfühlt, als breitet Zack Snyder ein riesengroßes Panorama seiner Superhelden-DC-Welt aus, von Gotham bis Metropolis. Gut, das ist jetzt nicht so die große Distanz, aber es fühlt sich wirklich wie dieses Panorama an und dann schreitet er einfach da durch und ist eher so nicht ganz zielstrebig, sondern eher mit dem Begriff, also so er mahnt so da durch und das habe ich sehr genossen, also dass er da so sich ganz viel Zeit nimmt, einfach einzutauchen, kleine Nebengeschichten zu erforschen und auch die Einführung von Barry Allen, also dem Flash, das passiert mit so einer Szene, da kann ich sofort verstehen, warum ein Produzent sagt, das müssen wir schneiden, keine Ahnung, trägt nicht viel bei, das nimmt den Fluss raus, aber Snyder nimmt diese Szene und baut dir selbst so schönen kleinen Nebengeschichten auf, dass das, ja, ich weiß nicht, du schlägst diesen dicken Roman einfach auf, 1000 Seiten, weiß nicht, blätterst da durch und denkst erstmal, uff, das ist ja wirklich sehr viel Stoff, aber dann liest du und liest du und liest und es wird einfach nur tiefer und immer mehr vernetzter und dann hält das Ganze auch irgendwie die Musik für mich sehr zusammen in dem Snyder Cut. Das war ja bei der Kinofassung überhaupt nicht der Fall. Da hat Danny Elfman als Komponist übernommen und eher eine eigene Interpretation abgeliefert, anstelle an das, ja, keine Ahnung, an die musikalische Sprache anzuschließen, die halt davor von Hans Zimmer und Tom Holkenborg in Man of Steel und Batman vs. Superman etabliert wurde. Und jetzt bei Zack Snyder's Justice League hat der Tom Holkenborg nochmal einen komplett neuen Score geschrieben, der auch fast an die 4 Stunden geht und wirklich sehr viel mit den Themen arbeitet, die schon bekannt sind. Und das schweißt für mich auch wahnsinnig viel zusammen in diesem Film. Also das ist mir total bewusst geworden, wie entscheidend Musik in einem Film ist, was die alles verändern kann. Und also ich glaube, da könnten Kinofassung und Snyder Cut nicht weit auseinander sein, was so dieses Stimmungsbild angeht.
Hat Danny Elfman nicht sogar seinen eigenen Batman-Score zitiert im der Kinofassung?
Also so, um Gottes Willen, ich will jetzt, also Danny Elfman ist ein großartiger Komponist, der hat ja auch die Spider-Man-Musik und so geschrieben zu den ersten 2 Raimi-Filmen, also das ist wirklich ein sehr, sehr großartiger Komponist und auch ein sehr großartiger Superhelden-Komponist, aber ich glaube speziell für diesen zusammengeschusterten Justice League ist er halt auch nur so ein weiteres Brett, was irgendwie dran getackert wird und dann, ja, ich glaube, er kann da gar nichts dafür, dass das so in die Hose gegangen ist, aber also so gerade weil Snyder ja sehr viel arbeitet mit dem Ding, die er schon davor aufgebaut hat in Man of Steel und Batman vs. Superman, finde ich es definitiv ein Gewinn, dass die Musik da jetzt auch in einer Bahn ist und das eher vergrößert und weiterentwickelt, anstatt irgendwas Neues drauf zu klatschen, was nicht wirklich hinpasst.
Ich fand dafür für den Ansatz auch sehr stellvertretend irgendwie gleich den Anfang, nämlich die Szene, in der man in Zeitlupe natürlich sieht, wie Superman stirbt nochmal vom Ende von Batman vs. Superman und man sieht ihn da so durchbohrt in den Händen von Doomsday, war glaube ich diese Monstermasse, die damals der Bösewicht war. Und dann halt sein Schrei, dieser Schrei halt durch die ganze Welt und diese Bewegung, dass da ein Ereignis passiert und alles andere beeinflusst, das ist für mich so stellvertretend für die Art und Weise, wie der Film hier auch so ein bisschen zusammengehalten wird. Vielleicht auch hängt das natürlich auch zusammen mit dem Stil, der einfach der Kinofassung von Justice League einfach so zusammengewürfelt wurde mit zahlreichen anderen Dingen, mit den Trademark-Dialogen von Joss Whedon, der ja beauftragt wurde, dann die Nachdrehs zu beaufsichtigen und so weiter und so fort. Aber der Stil von Zack Snyder kommt hier schon sehr stark zum Ausdruck. Patrick, als Experte, wie würdest du den vereinfacht gesagt charakterisieren und wie macht er sich hier bemerkbar? Und ist er hier oder stärkt er hier den Film oder gibt es auch Momente, wo er vielleicht übers Ziel hinaus
ist? Also das typische Snyder-Stil, wir haben ja jetzt schon ein bisschen drüber gesprochen, sind auf jeden Fall, ist immer diese Geste zum Epischen. Also es gibt, glaube ich, kaum einen Regisseur, der wirklich so Superhelden-Kino in so epischen Momentaufnahmen zelebriert. Das hat Zack Snyder ja früher auch schon gemacht in Filmen wie 300 oder so, dass er diese extreme Überstilisierung hat, dass er Bilder teilweise einfärbt, als wären es wirklich so Comic-Bilder, dass es alles auch ein bisschen künstlich, artifiziell wirkt und gar nicht so nach Realismus aussieht, wie jetzt, wenn man zum Beispiel mal Marvel-Filme vergleicht, die haben natürlich auch totale Fantasy-Elemente, aber die sind nie so künstlich stilisiert und haben so einen ganz eigenen Look wie jetzt die Zack Snyder-Filme. Und das ist auch ein Unterschied, fand ich, zwischen der Kinofassung eben von Justice League und dem Snyder-Cut, dass man hier auch wirklich so diese Handschrift wieder aussieht, diesen Stil, dieses Künstliche und natürlich auch dann in der Inszenierung diese epische Action. Also episch ist immer so ein Wort, das kann man eigentlich oft in Verbindung mit Zack Snyder-Filmen bringen, dass er halt wirklich so diese Zeitlupen auskostet. Das ist auch ein bisschen was, wo man dann auch sagen muss, wenn man jetzt kein großer Zack Snyder-Fan ist, das kann einem dann schon auf die Nerven gehen oder kann so ein bisschen gerade auch im 4-Stunden-Snyder-Cut so ein bisschen in die Selbstparodie-Richtung abdriften, wenn man da böse sein will oder das ein bisschen auf die Nerven geht. Man könnte ja so scherzeshalber sagen, wenn man alle Zeitlupen-Sequenzen aus dem Snyder-Cut draußen, dann hat man schon eine Stunde weg oder so. Das wäre so ein bisschen der Eindruck. Aber es ist eben das, was Zack Snyder ausmacht, dass er so die Figuren, also die Superhelden an sich, dass er sie so wirklich immer in so einem epischen Rahmen begreift. Und das habe ich ja auch am Anfang schon erzählt, dass er sie wirklich immer so überlebensgroß wie so Gottwesen darstellt. Also ihm geht's dann gar nicht nur darum, dass er auch so dieses Menschliche mit reinbringt. Das hat er natürlich auch drin, dass er so die Hintergründe erzählt, die Charaktereigenschaften. Aber es geht ihm schon immer auch darum, Superhelden so als diese höheren Wesen, diese gottgleichen Wesen auch zu inszenieren. Und das ist so der typische Snyder-Stil, der sich eben auch viel, viel stärker noch als in der Kinofassung da durchzieht. Die Kinofassung, du hast es ja auch schon erwähnt, dass es dann durch diese Joss Whedon-Nachdrehs fühlt sich dann eher so an, als würde man da so ein bisschen durch die Story schnell durchgehetzt, fand ich, hatte es so den Eindruck gehabt in den 2 Stunden. Und im Snyder Cut ist es eben wirklich so mehr dieses Eintauchen in diese Superheldenwelt, in diese epischen Momente. Und ja, das ist so der Stil von Zack Snyder, so kurz gefasst.
Matthias, gab es Momente in dem Film, wo du so viel hattest von dem Snyder-Stil?
Ehrlich gesagt nicht. Ja, ich weiß gar nicht, ob das überraschend ist oder nicht, aber ich habe das sehr genossen, dass sich dieser Film diese Zeit nimmt und auch dieses, ja, teilweise langsamer. Also normal bin ich, also ich habe auch davor noch mal Man of Steel geschaut und der legt ja ab so einem gewissen Punkt ein ganz anderes Tempo vor, wo er einfach nur noch sich in so eine rasende Bestie verwandelt und halt durch ein Hochhaus brettert und dann das nächste durchs Korn fällt und weiß nicht wohin. Also so bei Man of Steel bin ich eigentlich nach 2,5 Stunden erschöpfter als am Ende von den 4 Stunden, die jetzt dieser Snyder Cut geht. Die Zeitlupen, die bringen da auch was sehr Tragisches mit, was Melancholisches. Also ich habe das vorhin schon, diese Szene, wo Cyborg da auf dem Footballfeld ist. Und das ist eigentlich so ein riesengroßer Stadionmoment. Ganz viele Menschen, ganz viele Lichter und es wird gejubelt und weiß nicht was. Aber durch die Zeitlupe wird das alles auch irgendwie verzögert. Und du merkst schon, dass er da eigentlich der Star in dem Footballteam ist. Aber irgendwas stimmt in seiner Welt auch nicht. Irgendwo ist da eine ganz große Leere. Und das wird dann zum Beispiel durch die Zeitlupe sehr schön zum Ausdruck gebracht und dann siehst du den Blickwechsel, den er mit seiner Mutter hat, die ihm zujubelt, aber eigentlich will er nur, dass sie seinen flehenden Blick irgendwie erwidert und ihm sagt, ich find's auch scheiße, dass dein Vater gerade nicht hier neben mir sitzt, dass dieser Platz wie so ein schwarzes Loch auf einmal ist und es ist einfach nicht nur ein Schnitt dahin, der dir das schnell zeigt, sondern die Zeitlupe, die gibt dir das Gefühl, dieses schwarze Loch wird immer größer und vereinnahmt dann den ganzen Moment und verschluckt auch irgendwie den armen Cyborg, der ja dann im ganzen Film als sehr zerrissene Persönlichkeit gezeigt wird, die ja auch irgendwie ersetzt wird, die nicht mehr in ihrem oder nur noch in einem Teil von ihrem ursprungsmenschlichen Körper ist und ganz viele mechanische, technologische Erweiterungen dann hat und sich da drin auch erstmal selbst finden muss. Und da ist der Snyder Cut, also ich habe nie das Gefühl, dass die Zeitlupen sowas wie Selbstzweck sind oder ein ausbeutendes Element zur Schau stellen. Also Patrick hat zwar auch schon gesagt, es geht ein bisschen um das Zelebrieren, aber ich habe das Gefühl, dass diese ganze Bildsprache in dem Film definitiv im Zeichen der Geschichte steht und das, was Snyder drüber über die Figur sagen will. Und selbst wenn er dann jemanden wie Superman oft als ja diese gottähnliche Kreatur inszeniert, bringt die Zeitlupe dann auch ganz viel Einsamkeit zu diesem Gott, der da jetzt auf der Erde ist, irgendwie abgeschottet von den Menschen, zu denen er eigentlich gehört, beziehungsweise sind ja alle nicht mehr wirklich existent. Also Zeitlupe auch irgendwie, um die Einsamkeit dieser Superhelden erfahrbar zu machen, die sich da jetzt auf so einen Weg in die, ja, wirklich in so eine Endzeit, in so eine Apokalypse begeben, bis sie dann ganz weg sind von dem, wo die Menschen sind, sondern irgendwo auf so einem, weiß nicht, Toxic Waste Planet, den der Steppenwolf da geschaffen hat. Also das sieht ja dann total außerweltlich aus, wo sie sich bewegen und ja, keine Ahnung. Also ich, oh Gott, ich könnte jetzt noch so viel über die Zeitlupe erzählen, wenn wir zum Beispiel zum Flash kommen und der ja dann anfängt, mit der Zeit zu spielen. Also so, wo der Film sich auch nochmal schön, also oder die Filmsprache schön mit der Geschichte vereint, wo wir dann sehen, wie sich was vorwärts und rückwärts bewegt und auch wie da, also du schaust eine Zeitlupe an und denkst dir, die Momente sind schon in Stein gemeißelt. Du schaust schon irgendwie das Deckengemälde in der Kathedrale an, wo diese Superheldengötter abgebildet sind und dann kommt trotzdem der Flash da rein und zeigt dir, dass diese Bilder eben doch noch nicht so in Stein gemeißelt sind, sondern immer noch sich in Bewegung befinden und verändert werden können. Also da macht Snyder im Superheldengenre schon extrem spannende Sachen mit seinem Stil, aber auch mit dieser reichen DC-Mythologie, mit der er da einfach arbeiten kann, die ihm ganz viele von diesen überhöhten Motiven zur Verfügung stellt.
Wobei ich beim Flash, so sehr ich ihn mag, und wir können ja noch ein bisschen weiter über die Figur sprechen, manchmal schon das Gefühl hatte, dass da irgendwie so ein Grundproblem existiert, was die Darstellung von Schnelligkeit bei jemanden angeht, der schneller ist als alles andere. Also was ich damit meine, ist, die Szenen vom Flash wirken manchmal, zum Beispiel, wenn Bruce Wayne da sein, wie heißt das? Bat-Dingens da wirft.
Batarang? Stimmt, oder ja, so. Batarang. Ja.
Batarang, genau, hier, der Experte spricht. Wenn er das wirft und die Szene war ja schon der Kinofassung und der Flash dreht sich dann so in Zeitlupe um und schaut dem nach, habe ich immer das Gefühl, dass alles auf einmal so zäh wirkt wie Honig und irgendwo runterfließt. Also mein Problem ist immer noch so ein bisschen, dass einer der wenigen Filme, die das anders gemacht haben und wo ich wirklich ein Gefühl für Schnelligkeit hatte, obwohl die Zeit stehen bleibt, hier X-Men Days of Future Past ist mit dem Quicksilver. Das ist für mich so der Moment, wo ich sage, ja, da kriege ich wirklich ein Gefühl dafür, für die unglaubliche Schnelligkeit, obwohl alles stehen bleibt. Weil das natürlich auch spielerisch umgesetzt wird. Aber hier im Snyder Cut habe ich immer, also nicht immer, aber schon sehr oft das Gefühl, dass Ezra Miller sich einfach langsam bewegt. Und der Hintergrund ist teilweise sehr, sehr unscharf. Das heißt, für den Hintergrund kriegst du nicht so ein Gefühl dafür, dass sich die Umgebung auch gerade in Zeitlupe befindet. Und das Resultat ist, dass einfach alles langsam ist, obwohl wir den schnellsten Menschen auf der Welt beobachten. Könnt ihr das nachvollziehen?
Ja. Ja, also ich kann es nachvollziehen. Ich wüsste jetzt aber eben auch nicht so die Lösung für das Problem, weil es eben...
Na, das ist zum Glück nicht unsere Aufgabe.
Ja, aber ich kann das auf jeden Fall nachvollziehen. Also mich stört das nicht so. Ich finde das immer sehr gut gelöst in dem Film auch, gerade wenn es dann, also gerade so, dass man in diesem Chaos und diesem hektischen Treiben, das ja dann teilweise herrscht, so auf einmal dann diese Übersichtlichkeit bekommt und so dieses Langsame zum Nachvollziehen. Also ich finde, es ist schon also ein Mittel, um das auch darzustellen, irgendwie diese übermenschliche Schnelligkeit, die eben dann in diesen extremen Zeitlupen resultiert, um damit man da alles erfassen kann. Aber es ist schon ein bisschen paradox, wie du sagst, also dass man gerade so dieses nicht erfassbare, übermenschlich Schnelle dann gerade durch dieses extrem langsam und gerade so durch diese Zeitlupen, die ja eh schon viel in dem Film ausmachen, so diese Action-Zeitlupen, die man ja noch hat und dass dann diese Flash-Superkraft dann auch diese extreme Zeitlupe ist, das stimmt schon, das ist dann irgendwie ein bisschen, das ist dann nicht so besonders, dass sich da nochmal abhebt, so dass man da nochmal irgendwie was Besonderes für diese, also besondere Bilder außerhalb der Snyder-Zeitlupen für diese Superkraft findet, das kann ich schon nachvollziehen auf jeden Fall.
Es gibt halt so ein paar Ausnahmen, zum Beispiel, wenn er da versucht, diese Trümmer von den entführten Wissenschaftlern abzuhalten und dann sieht man so diese Schemen von ihm, wie sie sich ganz schnell durch so eine Blitzwolke irgendwie bewegen. Und dann gibt's natürlich die großartige Hotdog-Sequenz, die natürlich auch sehr stark an die Quicksilver-Sequenzen aus den X-Men-Filmen erinnern, weil sie halt ähnlich spielerisch ist. Und gleichzeitig hast du da aber immer den Moment, dass die Zeit stehen bleibt und er sich aber auch extrem langsam bewegt.
Ja.
Matthias, was meinst du?
Na, ich hatte manchmal das Gefühl, dass es uns auch so in seine Perspektive hineinversetzt. Also ich glaube, wenn wir als Batman das Ganze sehen würden, dann wäre da einfach nur so der blaue Blitz, der irgendwo durchschlägt. Aber für ihn ist das ja vielleicht sogar die größte Superkraft, gar nicht so, dass er so schnell ist, sondern eben die Welt so sehr entschleunigen kann, dass er sich wirklich für alles die Zeit nehmen kann. Dass er sogar den Hotdog mit einstecken kann, weil er weiß, später, das kann ihm bei dem katastrophalen Bewerbungsgespräch vielleicht doch noch retten oder so. Also irgendwie, du hast da diesen jungen Menschen in einer Welt, die sich ja wirklich komplett im Unsturz befindet. Also seit Man of Steel muss da ja die Hölle einfach los sein mit was die Menschen für wahr und richtig halten und was sie vertrauen können. Und Barry Allen hat dann die Gabe, das für sich alles so anzuhalten, um es wirklich im Detail zu entschlüsseln und darauf seine Entscheidungen zu treffen. Ich meine, ganz so sehr, also der Film nutzt das schon hauptsächlich für irgendwelche Action und geht da jetzt nicht in den Aspekt, den ich mir so wirklich vorstelle, aber ich finde das eigentlich eine sehr angenehme Superkraft, die Welt zu entschleunigen. Und das passt irgendwie für mich schön zu diesem Motiv, was sich auch schon in Man of Steel versteckt, dass diese Superhelden ja auch irgendwo ungemein verletzlich sind, dass Clark Kent als Kind ja eigentlich erschlagen wird von den Dingen, die um ihn herum passieren, von den ganzen Geräuschen, den Bewegungen und so, die er wahrnimmt, die er über selbstverschlossene Räume hinweg und so merkt er, wie die Mitschülerin über ihn lästern und dann sagt ja irgendwie seine Mutter diesen Satz mit die Welt ist so groß, dann machst du dir kleiner. Und ich glaube, das ist auch das, was der Flash da in diesem Moment macht und was jede der Superheldenfigur irgendwie für sich herausfinden muss. Also auch Cyborg, der ja, Patrick hat das ja schon gesagt, der hier der digitale Overlord werden könnte, aber ja auch sich auf der Gratwanderung befindet, um herauszufinden, wer er denn jetzt wirklich ist. Oder ich mag auch sehr in Man of Steel die Szene, wo Zod auf die Erde kommt und halt auch auf einmal merkt, dass er einerseits in seiner Rüstung der Übermensch ist, aber ohne diese Rüstung genauso ausgeliefert ist wie die Aliens in Krieg der Welten oder so. Am Ende, die ja fast gar nicht atmen können, sondern einfach nur da niedergerafft werden von den Schwingungen, die sie zu spüren bekommen. Also ich finde es auf alle Fälle wahnsinnig faszinierend, selbst wenn Widersprüche in den Superkräften und der visuellen Aufbereitung oder so vorhanden sind.
Ich liebe die Hotdog-Szene übrigens. Also das ist eine der besten Szenen im ganzen Film. Ich glaube, wenn man so eine Szene aus diesen 4 Stunden Snyder-Cut rausgreifen will, in der Stil von Zack Snyder so in Perfektion zum Auszug kommt, dann muss man nur auf diese Flash-Auto-Unfall-Hotdog-Szene verweisen. Also das ist wirklich, ich liebe die Szene. Ich habe sie auch gleich mehrmals geguckt. Das war eine der Szenen, da habe ich gleich gedacht, also das habe ich gar nicht fassen können, so gut fand ich die. Da habe ich gleich noch zurückgespult und habe die noch mehrmals geschaut. Gerade so dieser Mix aus diesem Zeitlupen, diese epische Zeitlupe, dann diese total emotionale Song, den er da einspielt und dann noch dieses absurd komische mit dem Hotdog. Also da kommt wirklich alles zusammen, wo ich dachte, wow.
Und du hast das nicht Sesamkorn, über den Sesam. Ne?
Ja, das Sesamkorn in Zeitlupe auch noch. Also das war wirklich ein grandioser Moment.
Ich hatte auch manchmal das Gefühl, der wurde noch für 3D gedreht, ne?
Ja, ja, stimmt. Teilweise durch diese Effekte dann, also durch diese Sachen, die dann ins Bild so ein bisschen in Zeitlupe noch so rein ploppen oder auf einen zufliegen. Das stimmt, ja.
Was fügt denn der Flash, abgesehen von seinen Kräften als Figur, diesem Film hinzu? Vielleicht auch, was den Humor angeht.
Er ist schon ein witziger Zeitgenosse.
Ja, also ich fand ihn jetzt so vom Humor, von der Humorart her, war jetzt nicht komplett anders wie in der Kinofassung. Klar, da gab es dann noch mehr Gags, wo er wirklich so, also wo er dann teilweise irgendwie so Amanda halt eben war in der Kinofassung und dann hat er noch kurz so einen Spruch mit reingeschmissen. Ich meine, das ist hier auch nicht groß anders. Er ist immer noch die Figur, die so diese meisten, ich sag mal, Comic-Relief-Momente bietet, so ein bisschen da irgendwie einen lustigen Spruch in einer ernsten Situation einstreut. Aber ich fand eben gerade dadurch, dass man da auch ein bisschen mehr so ihn als Charakter beleuchtet hat, fand ich ihn jetzt nicht so als reinen Gag liefern. Also gerade die Hintergrundgeschichte mit seinem Vater, die wurde in der Kinofassung auch schon ein bisschen mit reingebracht, dass der Vater von Barry Allen ist im Gefängnis und das erfährt man, glaube ich, gar nicht so sehr in beiden Fassungen, aber es ist, wenn man die Comics ein bisschen kennt, weiß man, dass er praktisch unschuldig im Knast sitzt, weil ihm wird in die Schuhe geschoben, dass er die Mutter von Barry Allen umgebracht hat, aber da kommt in den Comics, das ist dann noch eine andere Story, wo es dann wirklich auch wieder um Zeitreisen geht und alternative Realitäten, aber das ist so ein bisschen der Moment, also diese Tragik auch, dass er der Sohn ist, auch von, es ist ähnlich wie bei Cyborg eigentlich, also es ist generell, ist der Snyder Cut ja auch ein Film, der viel so über Kinder erzählt, die ihre Eltern irgendwie glücklich machen wollen oder nicht enttäuschen wollen oder so ein bisschen auch ein schwieriges Verhältnis zu ihren Eltern haben und das wird irgendwie zusammen mit Cyborg wird es bei Flash auch gut irgendwie rausgestellt, dass er auch so dieser quirlige, witzige Kerl ist, aber der gleichzeitig auch so dieses seinen Vater nicht enttäuschen und auch so auf eigenen Beinen stehen will, das kommt für mich auch im Snyder Cut irgendwie nochmal deutlich besser aus als in der Kinofassung, auch weil da ein paar Szenen mehr drin sind und so und er da so ein bisschen mehr Raum bekommt und ich fand ihn da einfach irgendwie sympathischer und greifbar noch. Ich fand ihn auch witzig, aber eben nicht nur so als reinen Superhelden Kasper so ein bisschen, dass er da irgendwie nur die Gags bringt, sondern ich fand ihn auch einfach so als auf menschlicher Ebene da einfach sympathischer und greifbarer.
Also gerade die zwei Szenen im Gefängnis mit seinem Vater. Hier, Billy Crudup macht jeden Film um 100% besser, aber in dem Fall auch sehr, sehr berührend und tragisch. Gerade der Moment, wenn so die Hand an die Scheibe geht, das ist so mit einer der emotionalsten Stellen für mich, fast so berührend wie die Begegnung zwischen Martha und Louis, wo sie hier den heißen Tee oder was auch immer, oder Kaffee, Tee vermutlich eher, das Beruhigende, bringt und du merkst richtig diese düstere, kalte Wohnung und dann steigt der Dampf da auf und ach, dafür liebe ich den Snyder Cut wirklich, dass er diese feinfühligen Momente mit reingebracht hat zwischen all dem Spektakel.
Die Lois hat aber jetzt nicht so viel zu tun, ne? Also sie ist irgendwie öfter da, sie kauft Kaffee, sie trauert und
ja.
Also ich habe ihn ja jetzt schon sehr oft gesehen, vergleichsweise für einen 4-Stunden-Film und habe dann immer gedacht, jetzt kommt wieder eine Lois-Szene, die darstellt, dass sie trauert, was relevant ist, weil sie hat eben Superman verloren, der am Ende von Batman vs. Superman gestorben ist. Aber dann ist sie auch wieder weg.
Ja.
Da war ich schon mächtig enttäuscht, dass man einfach nur Amy Adams sieht, wie sie traurig ist. Und bei der Szene mit Martha Kent ist das dann natürlich dann auch noch alles nochmal in Frage gestellt, irgendwie, was da in der Szene passiert, weil dann sich hinterher herausstellt, dass der Martian Manhunter, ein berühmter DC-Superheld, sich offenbar als Freizeitpsychiater verdingt und sich und offenbar alles über die psychischen Zustände von Martha Kent weiß, um sich in dieses Gespräch hineinzuversetzen, sich in sie zu verwandeln und mit der armen Lois Lane zu sprechen. Das, also, da war ich nicht mehr zufrieden.
Ja, das geht mir ein bisschen ähnlich, auch jetzt abgesehen von Lois generell, so diese Superman-Lois-Geschichte. Da habe ich mir, das ist eine der Elemente, da habe ich mir vom Snyder Cut tatsächlich sogar ein bisschen mehr noch erhofft gehabt. Also da war ich leicht enttäuscht, dass sich der ganze Ablauf im Vergleich zur Kinofassung nicht wirklich verändert hat. Also gerade so die Geschichte darum, dass Superman eben gestorben ist und was das überhaupt für Auswirkungen so auf die Welt hat an sich, da habe ich mir irgendwie noch mehr Szenen gewünscht außerhalb von dieser Teambildung, von dem Teambildungsaspekt der Justice League und der Bedrohung durch Steppenwolf. Da dachte ich, es geht noch ein bisschen mehr auch in so Charaktermomente, gerade was Lois angeht und wie das mit dem Tod von Superman jetzt auch, was das mit ihr macht und mit der Welt an sich. Das fand ich auch leider ein bisschen enttäuschend und es ist ein bisschen zu kurz gekommen auch dann, gerade wenn Superman eben, also wie er wieder zurückgebracht wird und dann so in die Story mit reinkommt. Er hat ja immer noch so auch im Snyder Cut diesen Deus Ex Machina Charakter, also er ist so dieses Überwesen, das dann so, gerade wenn es am nötigsten ist, so in die Story mit reinkommt, um es mit dem großen Bösewicht aufnehmen zu können. Das ist alles noch ein bisschen, ja, funktional und gerade so, wenn man jetzt sich überlegt, dass Justice League, also der Snyder Cut, so ein bisschen eine Trilogie eben, also eine bisherige Trilogie weiterspinnt nach Man of Steel und Batman wie Superman, da rückt für mich dann eben die Superman-Story und das mit Lois zusammen, das drückt für mich da auch ein bisschen zu sehr leider irgendwie in den Hintergrund. Also da, wenn ich da irgendwie einen Kritikpunkt hätte am Snyder Cut oder wo ich ein bisschen enttäuscht war, dann ist es schon auch der Umgang mit Superman und Lois und so nach dem Man of Steel und Batman wie Superman Vermächtnis bisher.
Ausgehend davon hätten sie auch ein bisschen mehr wieder die Daily Planet Sache mit reinbringen können. Das mochte ich ja immer sehr als Element in den vorherigen zwei Film, dass das jetzt so komplett ausgeblendet wird, signalisiert einmal, okay, wir steigern uns hier jetzt noch tiefer in die große, weiß nicht, Götter-Alien-Invasionsgeschichte, in die Mythologie hinein und vergessen mehr das normale Leben. Aber ich mochte immer gerade so die Dynamik, das Hin und Her, dass du das von beiden Seiten so siehst. Einmal bist du mittendrin im Superheldenkampf und andersrum siehst du, wie Lawrence Fishburne da in seinem in der Redaktionssitzung die Schlagzeilen vorstellt und dann wird Lois Lane abgestellt, um den Artikel zu schreiben und da hat sie ja in Batman vs. Superman einen super spannenden Side-Quest, so wo sie dieser Pistolenkugel oder Gewehrkugel, was auch immer, da auf der Spur ist, um herauszufinden, was da wirklich passiert ist. Das fand ich immer, das hat den Film nochmal um so eine Ebene tiefer gemacht, die, ja, ich weiß nicht, ich kann sehen, dass man die leicht rausschneiden kann. Aber wenn sie da ist, dann ist das definitiv was, wovon der Film profitiert. Ich hätte auch gern mehr von den Gotham Police Department Szenen gesehen. Das ist so ein bisschen das Daily Planet Element, was glaube ich in Zack Snyder's Justice League ganz rudimentär vorhanden ist, dass du irgendwie so eine Einrichtung, so eine Institution hast, die jetzt nicht direkt mit Superhelden verbunden ist, sondern eher versucht da aus dieser menschlichen Perspektive heraus zu argumentieren, aber das ist ja im Endeffekt auch nur diese eine kurze Szene mit J.K. Simmons, wie er einmal durch das Büro läuft und sie dann auf ein Dach trifft.
Ja, das ging mir auch ein bisschen so, das habe ich ja schon angesprochen, gerade weil im Vorfeld habe ich auch immer viel noch gelesen über den Snyder Cut, was Zack Snyder auch selbst da sozusagen hatte und was er so ein bisschen geplant hatte für die Filme und da hat es eben auch den Eindruck vermittelt, dass er hat auch gesagt, dass so ein bisschen sein Justice League und was jetzt eben der Snyder Cut ist, schon fast so in der kompletten Hälfte oder noch länger sich wirklich so auf diesen Tod von Superman einschießt und so wirklich zeigt, was passiert mit der Welt, in der jetzt dieses Gottwesen Superman nicht mehr da ist, um irgendwie die größten Bedrohungen abhalten zu können oder so. Ich meine, hat er sich ja auch schon mit der Rolle von Superman in dieser Welt, hat er sich ja auch in Batman wie Superman ja dann schon groß beschäftigt, aber da hatte ich irgendwie auch noch mehr erwartet, dass ich da mehr in der ersten Hälfte vielleicht oder so bis zu dieser Teambildung und Teamfindung hin, dass da noch mehr abweicht. Also es geht ja dann auch schon relativ schnell im Snyder Cut damit los, eben dass Bruce Wayne erkennt, da kommt jetzt eine Riesengefahr, die kann er nicht alleine bannen ohne Superman und er muss jetzt die stärksten Helden und Heldinnen zusammentrommeln. Und das beginnt ja auch schon relativ früh, nicht so früh dann, oder, na doch, ich glaube,
das ist eigentlich das Erste, was passiert nach dem Tod, oder?
Ja, also es ist, wenn man jetzt Kinofassung und Snyder Cut vergleicht, da passiert es, glaube ich, relativ zeitgleich sogar, dass eben Bruce Wayne dann ja auch da in dem Fischerdorf ankommt mit Aquaman und so, das kommt relativ zeitgleich. Und da dachte ich eben, dass sich vielleicht der Snyder Cut da noch ein bisschen wirklich mehr so auf die Tragik von Supermans Tod einlässt und eben auch die Konsequenzen für die Gesellschaft, für Lois so im Privaten. Also das wäre, das hat mich ein bisschen überrascht, leicht enttäuscht so ein bisschen, ja.
Wobei die Tragik definitiv für mich rüberkam, weil ich finde einfach diese Eröffnungssequenz mit dieser Schallwelle oder was das ist, die sich ja, dann auf der ganzen
fand
Welt
ich auch
zu
total grandios. So.
Da kommt schon die Dimension, das Ausmaß für mich rüber.
Genau, ich dachte eben daran anknüpfend, geht es noch ein bisschen mehr so in diese Richtung weiter, so mit Supermans Tod, dass das einfach, dass Zack Snyder da ein bisschen was Größeres draus noch macht. Eben weil er ja auch jemand ist, der viel über Superman dann spricht, so im Kontext von seinen DC-Filmen. Also er sagt auch immer, dass Superman für ihn so als Schlüsselfigur sich so durch diese längere Geschichte durchzieht, die ja in Man of Steel beginnt, Batman wie Superman weitergeht und dann eben so im Snyder Cut so einen ersten Höhepunkt erlebt. Und da dachte ich eben auch, dass Superman für ihn da einfach noch eine zentrale Rolle spielt. Ich meine, es ist dann auch, also er hat dann auch in Interviews gesagt, so dass Cyborg vor allem für ihn dann ja auch wichtig war im Snyder Cut, dass sozusagen der Snyder Cut so auch ein Origin-Film für Cyborg eben ist und dass er so das emotionale Herzstück dann ist, was ihm ja dann wiederum auch, finde ich, gelungen ist. Aber da habe ich einfach so ein bisschen mehr noch Superman-Fokus vermisst im Snyder Cut dann auch.
Ja, in einem anderen Film wäre der Tod von Superman allein Thema für 90 Minuten gewesen. Ja. Oder so. Und das haben wir hier eben nicht, weil Superman in der Snyder-Trilogie immer mehr an den Rand gedrängt wird. Also das ist einfach so. Sein zweiter Film hat bereits Batman und dann noch diverse andere Helden. Und hier kommen dann noch zig andere Helden dazu, entweder die eine wichtige Rolle spielen oder die angedeutet werden oder die mal Helden sein könnten. Also jede Figur in diesem Film ist ja gefühlt ein DC-Easter Egg. Bis hin zu dem Kollegen von Silas Stone in den Star Labs, der in den Folgefilmen irgendwie Atom hätte werden sollen und so. Also alle Menschen in dem Film sind Superhelden. Und Superman, für Superman bleibt leider wenig Zeit. Das muss ich auf jeden Fall auch sagen, einfach weil ich auch Henry Cavill mag. Aber was sich auf jeden Fall zumindest zum Teil zum Positiven wendet, sind ja die Bösewicht, ne? Da hat sich ja auch sehr, sehr viel verändert, auch im Vergleich zur Kinofassung. Wir haben immer noch den Steppenwolf, oder wie ich ihn am liebsten nenne, den Wolfi, der so ein bisschen der Hauptbösewicht dieses Films ist, weil er eben diese Mutterboxen sucht mit seinen Libellen-Zombies, die da umherschwirren auf der Welt und sehr guten Geruchssinn haben und durch selbst in New York irgendwie auf dem Geländer hängen und durch Fenster gucken und so, was ich auch sehr lustig fand. Und darüber hinaus sehen wir in dem Snyder Cut aber noch einen anderen Bösewicht, der, ich weiß gar nicht, kam der überhaupt vor der Kinofassung, nämlich der Thanos von DC sozusagen, der Darkseid?
Ja, der kam nicht, also in der Kinofassung wurde er, glaube ich, einmal namentlich erwähnt, dass eben Steppenwolf im Auftrag von Darkseid handelt, aber er war nicht zu sehen oder so. Also er wurde wirklich komplett aus dieser Kinofassung getilgt und das ist auch eine der größten Änderungen im Snyder Cut, dass hier so der große DC-Oberbösewicht auf einmal wieder ins Spiel gebracht wird und man ihn auch zum ersten Mal dann sieht. Und auch gerade so durch eine der größten neuen Szenen fand ich auch ihn wirklich so in Action dann schon sieht. Also es kurz zur Erklärung, da gibt's ja in der Kinofassung gibt's einmal diesen Moment, da erzählt Diana Bruce die Vergangenheit von Darkseid und erzählt ihm dann, dass er schon mal versucht hat, die Erde zu erobern und dass sich da die ganzen Superhelden und verschiedenen Völker und so zusammengeschlossen haben und ihn dann in dieser großen Schlacht bezwungen haben. Wobei man auch sagen muss, in der Kinofassung war das auch schon Steppenwolf. Also da haben sie aus Darkseid dann auch schon Steppenwolf gemacht, um ihn da auch wieder aus dem Film zu schieben. Und jetzt im Snyder Cut ist es aber wieder Darkseid, der eben schon mal diesen Versuch getätigt hat, die Erde zu erobern. Und der größte Unterschied eben ist, in der Kinofassung wird das nur erzählt. Und im Snyder Cut bekommen wir das in so einer richtig epischen Schlachtsequenz dann auch zu sehen, wo dann wirklich viele verschiedene Superhelden, es sind auch Green Lanterns dabei, die dann da wirklich in einem epischen Battle da wirklich gegen Darkseid kämpfen und ihn dann sogar erstmal bezwingen. Und das ist auch das ist eine der größten Darkseid-Szenen in diesem Snyder Cut eben, wo man dann wirklich ihn schon in so einer Schlacht sieht, die fast schon an, also Herr der Ringe-Ausmaße ausnimmt, aber auch so ein bisschen diesen 300-Stil wieder hat. Und ich weiß nicht, wie ging es euch da mit diesen Darkseid-Änderungen oder wie habt ihr das erlebt?
Auf die Schlacht hätte ich auch verzichten können. Das ist jetzt nicht mein Lieblingselement dieser Filme, auch wenn ich durchaus Spaß insgesamt an der Action des Films hatte. Es war einfach ein schönes, also mein schöner Blick in diese urzeitliche Welt dieses Comic-Universums. Was war da eigentlich auf der Erde los? Und aha, die hatten schon Kontakt zu den Lanterns und so. Das ist, und Wikinger waren da und Amazonen und Atlantia und so weiter. Und das, ja, andererseits hat die Schlacht für mich halt Darkseid auch kleiner gemacht, weil er halt einfach sofort wieder abgehauen ist und offenbar vergessen hat, dass dieser Planet existiert. Und auch diese Anti-Life-Equation, die dann noch so hervorgezaubert wird. Und das habe ich dann alles nicht verstanden so richtig, warum das dann ein Geheimnis auf einmal ist. Und er hat den einzigen, hat irgendwie, also vielleicht kannst du mir das erklären, Patrick, warum Steppenwolf, ich sage mal Steppenwolf, warum Steppenwolf dann so sagt, hey, die ist hier. Ich dachte, das ist eigentlich offensichtlich, weil es der einzige Planet war, der ihm widerstanden hat.
Ja, also warum Darkseid das jetzt irgendwie nicht selbst gefunden hat oder nicht wusste, dass sie da ist, das kann ich auch nicht genau sagen. Ich habe das eben auch nur so verstanden, dass Steppenwolf eben diese Mutterboxen sammelt, damit sich Darkseid wieder so manifestieren kann und wieder zurück auf die Erde kann und da so als Bonus eben, also was heißt als Bonus, aber das ist wirklich elementar wichtigste für Darkseid, ist eben diese Anti-Lebensgleichung, ich weiß gar nicht genau, wie sie auf Deutsch heißt, das ist ja so ein bisschen, wenn man es mit Marvel vergleicht, so ein bisschen wie der Infinity-Handschuh und die Infinity-Steine in einem so gebündelt, also diese Anti-Lebensgleichung, wer die hat, der kann praktisch jedes Lebewesen im Universum kontrollieren und dass sich diese Lebewesen Darkseid unterwerfen, das ist praktisch der Masterplan von ihm und ja, so wie ich das mitbekommen habe, eben es ist ja auch ein bisschen neues Motiv im Snyder Cut, also in der Kinofassung war das ja noch total blasser Bösewicht, der einfach die Mutterboxen gesammelt hat, weil man jetzt nicht wusste, will er einfach auch die stärkste Kreatur werden, will er die Erde unterwerfen.
Der Steppenwolf, ne?
Der Steppenwolf, genau. Und im Snyder Cut ist es ja eben so, dass Steppenwolf ja handelt, um wieder in Darkseid Gunst zu kommen, weil er ihn offensichtlich mal verraten hat. Und da ist es auch wieder so eine Geschichte zwischen, er will den Respekt zurückgewinnen, er will da wieder von, jetzt nicht seinem Papa, aber so ein bisschen dem Vorgesetzten so von sich, da will er wieder irgendwie aufgenommen werden in die Gunst von ihm. Und das ist so ein bisschen, also es ist immer noch, kann man schon sagen, relativ konventioneller Superhelden-Bösewicht-Plan, so einfach das finden, was am mächtigsten ist und am bösartigsten, das muss er sammeln. Und ja, das ist so ein bisschen das Ganze. Aber warum er jetzt da irgendwie, warum Darkseid? Also er kann glaube ich, dann eben erst durch Steppenwolf auf die Erde zurück, dadurch, dass diese Mutterboxen dann gesammelt und gebündelt werden durch diese Stärke. Das ist halt eben so ein bisschen der Plan.
Matthias, was hältst du von Darkseid und Steppenwolf?
Ich bin froh, dass die beiden jetzt zusammen sind. Ich hatte immer das Gefühl, dass Snyder lieber den Darkseid-Film, ehrlich gesagt, machen will, aber ihn irgendwie so raushalten muss. Also am liebsten würde er ihn sofort auf die Erde schicken und Ramazama veranstalten, aber das darf er nicht, sondern er muss erst irgendwie diesen Steppenwolf-Umweg machen, aber zumindest ist der Steppenwolf hat jetzt schon mehr Profil. Also vorher sah er ja nicht nur so aus wie so ein schlechter Videospiel-Bösewicht, sondern er hatte ja auch einfach, ich hatte keine Ahnung, was dieser, ja, wie so ein Gummiwesen ist, der da durchgehüpft durch den Film und dann am Ende wurde halt besiegt, tschüss und fertig. Aber jetzt sehe ich da irgendwie auch eine sehr traurige Figur, irgendwie so ein Kriegsherrn, der sich da mords was einbildet, dass er jetzt eine geile Rüstung trägt und große Reden schwingt, aber im Endeffekt auch nicht oben am oberen Ende der Nahrungskette steht, sondern da Befehle empfängt und Erwartungen erfüllen muss, aber im Endeffekt auch nur jemand ist, dessen Kopf am Ende durch Dimensionsportale fliegt und wenn er in der Heimat angekommen ist, zack, wird der Kopf zerquetscht. Also das ist so ein ultra brutales Bild, was auch irgendwie den Darkseid dann gleich nochmal oder was uns einfach ein Gefühl dafür gibt, was das für ein Typ von Bösewicht, von Herrscher ist und auch wie hier, ich finde, eine ganz wichtige Figur ist auch noch Desaad, also diese rechte Hand von Darkseid, der da immer mit seiner Kapuze steht und so heimlich seine Intrigen oder so spinnt und ja auch für keine Sekunde in dem Film auf den irgendwie hofft, dass Steppenwolf gewinnt, sondern ihm ja eigentlich schon ab der ersten Minute sagt, du wirst versagen Und dann am Ende versagt er halt auch so demonstrativ, katastrophal und wird nicht nur von, keine Ahnung, der ganzen Justice League einmal in seine Einzelteile zerlegt, sondern dann eben auch noch zwischen den Welten zerrissen und von Darkseid dann endgültig zertrümmert. Also ich glaube, es ist nicht der beste Bösewicht, der in diesem Film hätte sein können. Da haben mich Michael Shannon und Jesse Eisenberg schon irgendwie mehr beschäftigt, allein durch...
Also
durch
der Zod und der Lex Luthor.
Genau, General Zod und Lex Luthor in Man of Steel und Batman vs. Superman. Da war auch einfach mehr von den Schauspielern an sich erkennbar, die sich da richtig rein, wie so ein Stachel reingebohrt haben in die Szenen. Und dann kannst du dir halt auch nicht mehr das Bild aus dem Kopf ausradieren, wo irgendwie Jesse Eisenberg dasteht und sagt, ich freue mich, dass ich hier Batman und Superman zusammenführen kann. Ich bin der hier die Kontakte knüpft. Also so was richtig Greifbares hat dieser Steppenwolf noch nicht. Aber ich habe mich jetzt auch ertappt, wie ich auch manchmal einfach nur minutenlang seine Rüstung da irgendwie anstarrt, die sich so manchmal so auch verändert, so mitformt, so reagiert, wenn irgendwie Pfeile und Lanzen auf ihn einprasseln, dann wirkt das da auch wie so ein halbautomatischer Anzug, aber auch irgendwie wie so eine Schuppenhaut. Also schon was Faszinierendes, was den Bösewicht zu einem Hingucker macht. Manchmal finde ich es auch einfach nur super lächerlich, weil er aussieht wie so ein, weiß nicht, ja, so ein Disco-Ding. Wer weiß, aber...
Disco-Kugel.
Er ist ein bisschen belämmert, ne?
Ja, irgendwie
der Steppenwolf.
Ja.
Der hat auch so einen Gesichtsausdruck mit, oh, ich will jetzt wieder nach Hause zu meinem Onkel und ich will da einfach nur, dass alles wieder gut wird. Ja. Und ein bisschen überfordert mit der Situation. Ich glaube, es ist auch kein Zufall, dass er jetzt innerhalb von wenigen Tagen schon der Meme-Lieferant Nummer 1 aus dem Snyder-Cut ist.
That's toxic.
That's good. Und Amazon.
Das sind schon Knaller.
Ja, also ich glaube, das ist auch so ein bisschen Ausdruck dafür, dass er zumindest so viel Charakter hat, um das überhaupt möglich zu machen. Während der andere höchstens, also der alte Steppenwolf höchstens halt für Memes mit, was die Hässlichkeit von CGI-Kreationen angeht, daher getaugt hätte, weil der war einfach nicht vorhanden. Und der jetzt sieht wenigstens ein bisschen wie so ein Dödel aus, der völlig überfordert von seinem Job ist.
Ja, ist echt, ich glaube, er ist die ärmste Kreatur in diesem Film. So, wir haben jetzt alle voll Mitleid mit Flash und Cyborg, alle so tragische Geschichten, aber eigentlich ist Steppenwolf, glaube ich, der die größte Arschkarte am Ende hat.
Ja, vor allem, weil auch niemand Vertrauen in ihn setzt. Na, er ist so ein bisschen der Stromberg in diesem Film.
Kein Wunder, dass er zum Bösewicht geworden ist. Er ist so missverstanden und keiner mag ihn. Und dann kommt da immer noch Desart um die Ecke und piekst ihn mit so einem Stock.
Ja, das ist schon alles sehr, sehr düster. Gibt's denn, bevor wir vielleicht schon langsam zum Ende dieses Films kommen, gibt's denn sonst noch für euch Figuren, die von dem Snyder-Cut profitiert oder von dem Snyder-Cut vielleicht auch stark verändert wurden? Gibt's da vielleicht auch in der Justice League speziell Figuren, die ihr jetzt mit anderen Augen seht?
Also mit anderen Augen, also ich fand schon, dass eben Flash und Cyborg so mit die größten aus der Justice League waren, die Figuren, die eben verändert wurden. Bei ein paar fand ich, ist es relativ ähnlich geblieben. Also gerade was Aquaman angeht, fand ich, der hat da nicht viel profitiert vom Snyder Cut. Der ist immer noch ein bisschen, jetzt nicht eine komplette Randfigur, aber er bekommt einfach nicht so diese Tiefe noch, finde ich, die zum Beispiel Flash und Cyber bekommen haben, was ja auch daran liegt, dass danach in der Chronologie von diesen DC-Kinofilmen ja dann auch noch der eigene Aquaman-Film kam. Aber gerade so im Snyder Cut wirkt der immer noch so ein bisschen, ja, er ist halt super cool und ist halt Jason Momoa, so er hat diese Jason Momoa-Coolness. Und aber ich finde, er wirkt immer noch auch so ein bisschen innerhalb von diesem Team noch nicht so charakterstark genug.
Ein bisschen unsympathisch auch, oder? Er ist so ein
ja.
So, weiß nicht, er wirkt irgendwie immer, er hat nicht viel zu sagen und wenn er was sagt, hat er irgendwie keine Lust.
Ja, das stimmt, das fällt wahrscheinlich auch auf, weil man eben, wenn man die Kinofassung kennt, da hat er deutlich mehr Gags auch noch geschrieben bekommen, so, da darf er auch mal irgendwie so diesen knurrigen Humor einstreuen, der fehlt da schon mehr. Also beim Snyder Cut ist es ja dann auch eher so die Coolness dann wieder, wenn er da wirklich so eine Zeitlupe über den Steg läuft, bevor er da nach Atlantis wieder abtaucht, da kommt dann so wieder so eine gefühlte 2-Minuten-Szene, wo er einfach nur so läuft und Snyder sich so an eben dieser Jason Momoa-Erscheinung so ein bisschen die abfeiert, aber es stimmt schon, er hat nicht so, also er wirkt teilweise so ein bisschen grob und, weiß ich nicht, so ein grober Klotz einfach, teilweise. Und sonst, ja, ich fand, manche Figuren sind eben echt ähnlich geblieben. Also auch Wonder Woman, abseits von ihren Solo-Filmen, die wir jetzt schon hatten von den beiden, ist der Umgang mit ihr, finde ich, unter Snyder auch noch mal ein anderer. Also Patty Jenkins in ihren beiden Wonder Woman-Filmen hat den Charakter einfach noch mal komplett irgendwie, also ganz anders betont oder so, auch die Eigenschaften von Wonder Woman, finde ich, als jetzt im Snyder Cut. Da ist sie wirklich auch mehr so diese herzensgute Kiegerin auch, aber auch dann nicht so viel darüber hinaus, fand ich. Da gibt's dann so eine kurze Szene eben, die es in der Kinofassung nicht gab, wenn sie dann die Bösewichte platt macht, die so die Kinder entführt hat, und dann geht's ja noch zu dem kleinen Mädchen hin und sagt so, ah, du kannst alles sein, was du willst und so. Das sind dann noch so kleine Momente, die Snyder einstreut, wo man auch so dieses riesige Herz eben von Diana Prince so mitbekommt. Aber sonst finde ich, sind jetzt so Figuren eben wie Aquaman und Wonder Woman nicht groß anders. Ich weiß nicht, wie ging's dir da, Matthias?
Also Wonder Woman hatte ich schon das Gefühl, dass so ein paar Akzente ja definitiv anders waren zum Whedon Cut. Aber ich glaube auch, zusammen mit Aquaman ist sie jetzt eher eine Figur, die nicht die größten Veränderungen erfährt. Batman hat natürlich den Vorteil, dass er noch ein bisschen mehr diese zentrale Rolle als der nicht nur das Team zusammenbringt, sondern auch den großen Film irgendwie auf seinen Schultern trägt. Ganz am Anfang schon packt er sich das da alles auf sein Pferdchen, wenn er da durch die Gegend wandert. Und ich glaube, am meisten gewinnt dieser Film einfach durch die Szene auf dem Rollfeld, wo Ben Affleck einfach da mit seiner Frisur, mit seiner Brille, mit seinem Anorak, was auch immer, da rumläuft. Das war ein 10 von 10 Punkte Moment. Und jedes Gespräch, was er auch irgendwie mit Alfred hatte, ich meine, die waren schon in Batman vs. Superman und auch später in der Kinofassung von Justice League alles sehr gut on point. Aber ja, der Alfred hat in dem Film auch nochmal ein paar richtig, richtig gute Momente und ist ja auch eine der wichtigen Vaterfiguren, die noch da ist. Und ich glaube, da ist der Snyder Cut auch sehr, sehr wertvoll, dass er uns da viele kleine Szenen schenkt. Also eben die Begegnung mit, oder die ausgebaute Begegnung zwischen Flash und seinem Vater, Billy Crudup, hier im Gefängnis, dann eben der Alfred, der da immer so ein bisschen reinplatzt und dann ja auch irgendwie so der Teampapa wird. Ich liebe das, wenn Bruce so sagt, hier, das ist Alfred, ich arbeite für ihn, und dann läuft einmal die ganze Justice League an ihm vorbei und jeder begrüßt ihn irgendwie so individuell, so der Flash winkt und Alfred irgendwie so winkt so halb peinlich berührt zurück, weiß nicht, wie er reagieren soll, irgendwie mit Diana ist er schon auf, keine Ahnung, hey, yo, cool, auf diesem Level, und Aquaman marschiert da einfach an ihm vorbei. Also das sind viele feine Akzente, und dann würde ich auch noch den Willem Dafoe so ein bisschen damit rein sortieren, der ja auch so ein Vaterersatz für Aquaman ist. Der spielt in dem Aquaman-Film, taucht er jetzt, glaube ich, wenn wir nach der kanonischen DC-Timeline gehen, würde er zum ersten Mal so richtig auftauchen, aber hier sieht man schon, dass er auch da irgendwie hinterher ist, dass der Arthur Curry, also der Aquaman, sich endlich mal am Riemen reißt und überlegt, ob er in die Fußstapfen treten will, die da vor ihm ausgebreitet sind. Also es sind jetzt viele kleine Stellschrauben, glaube ich, da, wo der Snyder Cut noch was verändert. So was richtig Großes kann ich jetzt gar nicht mehr ausmachen.
Bei manchen dieser Szenen hatte ich aber auch wirklich das Gefühl, das geht auch als Deleted Scene. Also insbesondere die Szenen, wo Alfred Diana lehrt, wie man Tee macht, und dann ja von seiner neuen technischen Errungenschaft zu erzählen oder so. Das ist für mich, dachte ich wirklich kurz, bin ich gerade im Blu-ray-Menü und habe auf Deleted Scene gedrückt. Das ist so eine klassische Deleted Scene, ebenso die Vulko-Szene, also die Szene mit Willem Dafoe. Die ist natürlich relevant für die Aquaman-Story, aber irgendwie auch so normal Zuschauer oder Zuschauerin wird sich da immer noch fragen, wer ist denn das? In welcher Beziehung steht der zu ihr? Warum wirft der den Dreizack auf die dahin? Was ist denn das für ein Ort? Was soll denn das überhaupt? Also Weil da gibt's ja auch wenig Hintergrundinformationen der Szene. Wir können die Szene jetzt super einordnen, weil wir Aquaman gesehen haben und genau wissen, wer Vulko ist und so. Aber wenn wir uns ins Jahr 2017 zurückversetzen und uns vorstellen, wir würden diesen 4-Stunden-Film schauen, was würden wir dann von Willem Dafoe halten in dem Film? Das ist dann, ich hatte schon das Meme gesehen, dass er quasi der Bob Odenkirk aus Little Women ist. Dass er plötzlich in dem Film auftaucht und du dich fragst, was zum Teufel? Wo bin ich denn hier jetzt?
Ja.
Ja.
Kann ich nachvollziehen ein bisschen, aber Ich bin jetzt auch nicht bewusst drum, dass sie drin sind, eben weil gerade Jeremy Irons, da würde ich auf dem Blu-ray-Menü jede Deleted Scene anklicken, die da ist und vielleicht taucht. Es ist ja sowieso, er hat ja jetzt in der Watchmen-Serie Ozymandias gespielt. Auch so eine ganz faszinierende Superheldenfigur. Und jetzt ist er wieder in der Rolle der Butler, der eher so ein bisschen griesgrämig das ganze Treiben von diesen jungen Hüpfern da kommentiert. Das fand ich auch irgendwie auf irgendeiner Metaebene sehr unterhaltsam alles.
Diese ganzen 50.000 Figuren und vielen, vielen Minuten laufen alle auf ein großes Finale hin, das vor allem von Action geprägt wird und dann natürlich auch eine sehr aufregende Szene mit dem Flash hat in Russland in einem Toxic Wasteland, diesmal ohne russische Familie, die gerettet werden muss, gar keine Zivilisten, nirgendwo anders als in der Kinofassung von Justice League, und alles sieht auch farblich ein bisschen anders aus. Patrick, hat sich das Finale dadurch verbessert, also das Spektakelfinale, das Actionfinale von dem Snyder Cut?
Ja, also für mich schon. Ich war auch erst am Anfang, habe ich so ein bisschen überlegt, oh je, ist das jetzt das gleiche Finale nochmal wie in der Kinofassung, weil manchmal habe ich dann echt so ein bisschen überlegt, als ich den Snyder Cut geschaut habe, was ist jetzt noch wirklich gleich, was ist eine komplette Änderung und was weicht so ein bisschen ab. Und beim Finale war es dann wirklich so, gerade wenn Batman da in seinem Batmobil durch dieses Toxic Wasteland, wie du es genannt hast, durchbraust und dann mit den paar Dämonen kämpft und so, und das alles in so ein riesiges CGI-Schlachtenfest abdrifft, da dachte ich mir, oh je, das ist jetzt irgendwie nochmal das Gleiche, was wir in der Kinofassung gesehen haben, aber gerade dadurch, wie es dann weitergeht und wie es dann nochmal abgewandelt wird, fand ich das Finale dann doch nochmal stärker, gerade was so die Bedeutung von Flash eben angeht, oder dass man diese kurze Szene ja hat, die ja eigentlich sehr, sehr tragisch, dass sie ja einfach nicht schaffen, das zu verhindern, den Plan von Steppenwolf, und dann die Mutterboxen so zusammengeführt werden und praktisch alle Helden dann sterben. Das war schon sehr tragisch, und eben dadurch, wie Flash dann nochmal da eingebunden wird und durch die Zeit wieder zurückrennt, weil das so schnell ist und das alles verhindert, das fand ich schon wuchtiger, einfach wieder, das hat wuchtiger einen emotionalen Eindruck bei mir auch hinterlassen, und gerade auch, also das ist natürlich nur ein kleiner Unterschied, aber eben das Ende von Steppenwolf, das war schon wie so ein Ausrufezeichen, einfach weil man ja in der Kinofassung so ein bisschen so dieses lasche Ende hatte, so in Richtung, ja, Steppenwolf wird jetzt wieder von den paar Dämonen in die andere Dimension gezogen und es wird so die Hintertür offen gelassen, um ihn nochmal zurückzubringen, wenn es nötig ist. Und im Snyder Cut, da bleiben keine Fragen mehr offen, da wird er so auseinandergelegt und so platt gemacht, dass man sich denkt, oh, also so ziemlich hart auch. Und das fand ich, das waren so kleine Abweichungen dann eben, die das Finale für mich dann einfach nochmal stärker gemacht haben.
Matthias, was sagst du? Würdest du gern die Zeit zurückdrehen und nochmal zum ersten Mal die Flash-Szene sehen?
Ja, das war schon was sehr Besonderes. Also auch eine der ultimativen Zeitlupen, wie sich die Welt dann vor seinen Füßen ausbreitet oder hinter ihm dann wieder entsteht. So, oh, da konnte man richtig eintauchen. Das im Kino zu sehen, das wäre natürlich traumhaft gewesen. Ich finde auch, dass das Finale bei Snyder ein bisschen pointierter wirkt. Lasche ist ein sehr schönes Wort, was Patrick gerade gesagt hat, was auch den Whedon Cut zutrifft. Damals 2017 im Kino fühlte man sich halt auch mit, ja okay, jetzt hat man halt so ein CGI-Dröhnungswerk gesehen, das dann jetzt auch irgendwie endet, aber eigentlich ist man nur froh, dass es vorbei ist. Bei Justice League, ich habe ihn jetzt zweimal gesehen, einmal geballt in diesen 4 Stunden und dann einmal ein bisschen aufgeteilt über 3 Tage, und da muss ich sagen, habe ich mich mehr irgendwie in den kleinen Höhen und aber auch in den Tiefpunkten von diesem Finalkampf wiedergefunden, eingefunden, habe da ein bisschen mitgefiebert, finde ihn zwar immer noch nicht perfekt, aber dieser letzte Steppenwolf-Moment, der gibt dem echt nochmal Feuer und macht auch diesen Darkseid nochmal mit, oh, von dem will ich jetzt mehr sehen. Also da pulsiert der Snyder-Film in dieser anderen Dimension, der jetzt unbedingt ins Kino kommen müsste, kommt, holt ihn doch mal rüber, und dann sagt jemand bei Warner, nein, nein, dieses Tor schließen wir wieder. Ja, ein doch sehr würdiges Finale, was die keine Ahnung, 3 Stunden Vorlauf dann auch irgendwie gerechtfertigt. Also das war auch so eine Grundangst, die ich immer bei dem Snyder Cut hatte, mit dem Wissen, dass die Geschichte ja nicht grundlegend umgestellt werden kann, sondern das, was er hinzufügt, sind halt Akzente, gerade bei den Hintergrundgeschichten der Figuren. Und dann habe ich manchmal überlegt, was ist denn, wenn der Snyder Cut jetzt diesen mega großen Anfang auf einmal hat und dann halt wirklich zu dem gleichen Schluss kommt wie die Kinofassung, das wäre ein sehr bizarres Gefühl gewesen. Aber ja, Flash, der Dinge mit der Zeit macht, und Darkseid, der rüber guckt aus seinem Höllentor, das sind schon tolle Bilder.
Ja, Darkseid, bin ich noch nicht. Also ich habe irgendwie genug von diesen glatzköpfigen CGI-Monstern, Bösewichten, die irgendwie aussehen, als wären sie World of Warcraft entkommen. Und halt, ich weiß, das ist in den Comics halt auch so, und daher kommen sie. Und deswegen, naja, kann man sich immerhin darauf zurückziehen, dass Thanos eine andere Farbe hat, nehme ich mal an. Aber was für mich das Finale groß macht, ist eben so dieses Bild von der Justice League vereint, zusammen, endlich, alle. Und das ist der Höhepunkt, der emotionale, darauf läuft ja der ganze Film hinaus. Eigentlich ist ja Steppenwolf nur ein Mittel, um alle endlich zusammenzubekommen in diesem Film. Und das hat mir auch sehr gut gefallen. Und dann geht's aber weiter.
Und weiter, und weiter, und
es weiter. Es geht immer weiter. Und es gibt Flashbacks zu Der Herr der Ringe, die Rückkehr des Königs. Wobei der zumindest sein Ende verdient hat, weil er erzählt ja wirklich ein Ende, während hier jede weitere Szene im Epilog ist ja eher ein Anfang. Was vielleicht schon so klingt, als würde ich das nicht besonders mögen, was da im Epilog von Justice League passiert, ist auch so. Wie geht's euch, Patrick?
Ich bin gemischter Meinung. Ich finde nicht alles überflüssig oder schlecht, was im Epilog passiert, aber es ist mir halt auch zu viel aneinandergereiht und teilweise auch nicht sauber aneinandergereiht. Also wir haben dann, also es fühlt sich generell sowieso ja an, als wären da jetzt irgendwie 3 oder 4 Post-Credit-Szenen aneinander geklebt worden, die eigentlich erst so über den Abspann verstreut werden. Die dienen hier als Epilog, um halt wirklich noch viele Türen aufzumachen und eben mögliche Fortsetzungen vorzubereiten, die wir wahrscheinlich vielleicht nie sehen werden. Und da fand ich zum Beispiel auch ein bisschen problematisch oder seltsam, dass wir dann diese Szene bekommen, die ja, soweit ich mich erinnere, auch in der Kinofassung war, dass dann Lex Luthor aus dem Gefängnis entkommen ist und dann einen neuen Bösewicht anheuert, hier Deathstroke, den führt er dann auf die Spur von Batman in der Szene, holt ihn da bei sich auf die Yacht und sagt ihm, dass Batman Bruce Wayne ist, und dann kommt ein Schnitt im Snyder Cut und dann hat man noch eine Szene, und die ist das ist dann eine postapokalyptische Zukunftsvision, in der es aber dann aber eine neue Art Justice League Team gibt, in der dann Deathstroke Teil des Teams ist neben Superman. Also das ist dann so, wenn man da nicht wirklich irgendwie Hintergründe kennt oder weiß, was Zack Snyder da vorhat, da ist man, glaube ich, komplett verloren, weil man sich denkt, hä, vorher wurde Deathstroke so als neuer Batman-Schurke eingeführt und im nächsten Moment ist er plötzlich Teil des Teams und arbeitet da mit Batman zusammen. Das fand ich sehr holprig und hat dann, also ich hab das dann recht schnell einordnen können und verstehen können, aber es war mir dann doch zu, also nicht sauber aneinandergereiht irgendwie, und das dann auch noch dieser kurze Moment mit dem Martian Manhunter, der dann bei Bruce Wayne kurz auftaucht. Das war auch so, hey, ich bin der Martian Manhunter, ich bin einer der mächtigsten Superhelden. Ich bin gern für dich da, wenn ihr Hilfe braucht bei eurem Krieg, der jetzt kommt. Außer wenn Steppenwolf da ist, da bin ich den ganzen Film über irgendwie nur getarnt, kurz als Martha Kent zu sehen. Nee, aber das ist schon seltsam gewesen. Ich muss sagen, ich mochte die Nightmare-Sequenz, so nennt man die ja, das ist ja, ganz kurz zur Erklärung, das hat Zack Snyder ja schon in Batman wie Superman gemacht, dass er so ein bisschen eine postapokalyptische Zukunft andeutet, in der wohl Superman böse geworden ist und Batman eben auch, also dass Superman auch wütend auf Batman ist. Und das führt er eben auch in diesem Snyder-Cut-Epilog so ein bisschen vor, dass eben Teile der Justice League auch in dieser Zukunft wohl gestorben sind. Also man sieht auch kurz im Snyder-Cut früher schon durch eine Zukunftsvision, durch Cyborg, dass wohl Wonder Woman und Aquaman in dieser Zukunft dann auch tot sind. Und das fand ich, diese sogenannten Nightmare-Sequenzen, die finde ich immer ziemlich gut, so atmosphärisch. Ich mag dieses total verloren postapokalyptische, das da noch mit reingebracht wird, das auch immer so in kleinen Häppchen eingestreut wird, dass man denkt, oh, also dass es sehr beklemmt wirkt und man noch nicht so richtig sich einen Reim drauf machen kann. Und dann wurde, darüber muss man ja auch kurz sprechen, im Snyder Cut ist ja dann auch noch mal hier der Joker aus Suicide Squad zu sehen, hier Jared Leto ist noch mal dabei. Und da kann man auch, finde ich, drüber streiten, ob das nötig gewesen ist, weil er auch für diese Nightmare-Sequenz jetzt nicht die größte Bedeutung hat, aber er ist halt irgendwie noch mal da, weil Snyder wollte, dass jetzt eben auch Ben Afflecks Batman und dieser Suicide Squad Joker noch mal aufeinandertreffen in so einer längeren Szene eben. Das hat aber für mich, fand ich, auch zu diesen apokalyptisch-psychopathischen Ton von der Nightmare-Sequenz auch ganz gut gepasst so. Deswegen fand ich das, also wenn ich den Epilog auf eine Szene eindampfen würde, dann hätte ich halt gern diese Nightmare-Sequenz behalten, denn das hätte es nicht unbedingt gebraucht für mich, aber ich weiß nicht, wie ging es euch da?
Ich hätte, also ich glaube, die Nightmare-Szene hätte ich definitiv behalten wollen, eben weil die unglaublich abgefahren aussieht und auch irgendwie so was weiterbringt. Irgendwie, du hast am Ende ist die Justice League vereint und am Ende von irgendwie dem ersten Avengers-Film, der endet ja damit, dass die Superhelden dann alle wieder getrennte Wege gehen. Weißt du, der eine packt den Loki ein, der nächste nimmt den Tesseract mit, irgendwie jeder hat da irgendwas für sich bekommen. Das war jetzt das erste gemeinsame Klassentreffen und jetzt muss jeder selbst schauen, wie es weitergeht, während diese Nightmare-Sequenz, die macht so deutlich mit, ihr seid jetzt da zusammen drinnen, da gibt's jetzt kein Zurück mehr. Und dann kommt irgendwie Flash in dieser neuen Rüstung, also was wirklich aussieht wie eine Rüstung, die Schrammen hat. Und du denkst dir, lieber Gott, was hat denn der gerade schon alles erlebt? Wie oft hat er versucht, die Zeit zurückzudrehen? In wie vielen Parallelwelten hat er sich verloren? Und wir sind immer noch da in dieser Zukunftsvision, wo irgendwie Bösewichte und Superhelden gemeinsam gegen einen bösen Superman und Darkseid kämpfen müssen. Also das sieht wirklich aus wie so richtig geiles Superhelden-Terrain, was wir im Kino jetzt, also wir haben ja so viele Superhelden-Filme gesehen, aber sowas Verrücktes noch nicht. Und selbst wenn dann Avengers Infinity War und Endgame irgendwie für mich in diese Richtung kommen, wo du so einen ganz großen endzeitlichen Weltenkampf irgendwie hast, wird's dann auf der grünen Wiese von Wakanda entschieden. Und weiß nicht, das finde ich immer sehr, sehr unterwältigend, dass den Marvel-Filmen da die große Fantasie fehlt. Also ganz viele großartige Figuren und auch irgendwie Handlungsstränge, die ich spannend finde, die zu verfolgen. Aber es fehlt da irgendwie an der Ausdruckskraft dafür, das Ganze auch in Bilderwelten zu stecken, die zum Ausdruck bringen, was auf dem Spiel steht. Und da finde ich diesen kleinen Einblick in das Nightmare-Szenario, was uns Snyder gibt, schon immer sehr reizvoll. Ich weiß auch nicht, ob dieser Joker-Monolog hätte sein müssen. Ich glaube, die Szene leidet einfach darunter, dass sie halt super kurzfristig entstanden ist und auch nicht mit den Schauspielern alle an einem Ort gedreht wurde, sondern halt mehr oder weniger am Computer zusammengesteckt wurde, die einzelnen Aufnahmen. Aber ich mag, dass da irgendwie so die Erschütterung richtig durchkommt. Ich hätte, glaube ich, auch die Martian Manhunter-Begegnung gestrichen, den Ausbruch von Lex Luthor und erst recht die Deathstroke-Szene, weil, ja, ich weiß nicht, das ist wirklich kein eleganter Schnitt. Also der Snyder Cut ist ja dafür, dass er 4 Stunden geht, hat er ja schon irgendwie einen schönen Rhythmus oder so und wirkt nicht nur, als hätte Snyder jetzt halt einfach alle Szenen, die er noch auf Lager hat, irgendwie aneinandergereiht, sondern da sehe ich schon mehr Gedanken dahinter. Aber das ist wirklich so ein Schnitt, wo es wirklich nur zusammengepresst wirkt. Und was ich aber definitiv noch behalten hätte, also ich hätte jetzt viel gestrichen, Nightmare-Sequenz behalten, aber das, was davor noch passiert, diese kleine Montage, also du hast erst das Bild der Superhelden, die vereint sind, und dann gibt's so kleine kurze Einblicke von einem Musikstück zusammengehalten, die so ein bisschen das Leben danach beleuchten, wie eben Flash nochmal seinem Vater begegnet, wie Cyborg das Tonband repariert, was er davor zerstört hat, wo auch nochmal versöhnliche Worte von seinem Vater zu hören sind und wo man merkt, Vater und Sohn gehen dann noch einen Schritt näher aufeinander zu, nachdem es die ja vorher wirklich auseinandergerissen hat. Das fand ich war auch ein schöner Schluss, gerade weil er mit diesem Superman-Bild endet. Er läuft durch die Straßen und reißt sein Hemd auf und dann kommt das S, beziehungsweise das Hoffnungszeichen zum Vorschein. Und das war dann auch nochmal ein schöner Spiegel, der für mich diese Trilogie abgeschlossen hat, wenn am Ende von Man of Steel, klar kennt sich, die Brille aufsetzt und in den Daily Planet hineingeht, da sich quasi eine Identität überstülpt, mit der er jetzt auf der Erde herumlaufen kann, ohne erkannt zu werden. Und dann kämpft er zwischendrin gegen Batman, kämpft gegen Steppenwolf, aber am Ende ist er ist Superman und braucht sich nicht mehr die Brille aufsetzen, sondern fliegt da jetzt los, um in seinem düsteren Outfit Heldentaten zu vollbringen. Das war schon sehr, sehr stimmig für mich, aber irgendwie die Gesamtheit der Szenen wirkte dann ein bisschen wahllos.
Ja, das S ist für mich eigentlich das Ende des Films und auf den ganzen Rest hätte ich verzichten können. Aber
zack, fertig.
Das ist, glaube ich, ja, es ist, also die Nightmare-Sequenz finde ich auch prinzipiell interessant, aber sie ist viel zu lang. Also ja. Die verliert völlig an ihrer eigenen Dynamik und ich muss auch sagen, dass die Cyborg-Flash-Forward- Premonition oder diese Vision, die er mittendrin hat in dem Film, die finde ich viel organischer, stärker gruseliger als die Nightmare-Sequenzen, sowohl in Batman vs. Superman als auch hier, weil die wirken immer wie andere Filme, die so reinplatzen und werden irgendwie so mühsam durch irgendwelche Träume oder so, also Bruce Wayne wacht überraschend auf oder so. So werden die mühsam in den Film reingepackt und passen aber irgendwie auch gar nicht so richtig rein. Die Übergänge sind einfach ein bisschen schwach. So, es wirkt wirklich so, als wärst du mittendrin in einem Trailer für einen anderen Film. Und bei der Cyborg-Sequenz, da hatte ich wirklich das Gefühl, das entsteht aus dem Film heraus und es gibt mir eine furchtbare, grausame Vision der Zukunft. Allein dieses Bild von Wonder Woman auf dem Scheiterhaufen im Grunde. Und wie ist es dazu gekommen und was soll das alles? Und das finde ich da schon kurz und knapp und knackig und trennt. Grundsätzlich ist der Film aber so in diesem Zwiespalt zwischen wahrscheinlich wird's der letzte Snyder-Film im DC Extended Universe sein oder für Warner Brothers zumindest der letzte Kinofilm mit DC-Helden. Deswegen packt da alles rein, was er noch im Papierkorb auf dem Computer noch findet, gefühlt, bevor der auch mal wieder geleert wird. Und andererseits ist es ein Film, der irgendwie auch für sich stehen muss. Und eben, weil er vielleicht auch der letzte von ihm ist. Und deswegen ist das so dann unbefriedigend, zumindest für mich, wenn ich diese ganzen losen Enden am Ende noch habe. Und das fand ich schade, weil das Ende mit Superman, der da sein Hemd aufreißt, ist stark genug. Ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum das in der Kinofassung das Ende war. Natürlich herangezoomt wegen des Bildformats. Und das, ja, fand ich einfach schade. Aber hofft ihr oder denkt ihr, dass da noch mehr kommt von Zack Snyder? Patrick, was hältst du davon? Soll er noch weiter in dem Universum verweilen, wenn du die Macht über Warner Media hättest?
Also, eigentlich schon. Ist natürlich, die ist immer ein bisschen schwierig zu sagen, weil jetzt gerade seitdem eben, also der Snyder Cut ist ja jetzt praktisch kein neuer Film, sondern nochmal so eine Aufbereitung von was ja jetzt schon ein paar Jahre her ist, so in der Urform. Und seitdem hat sich ja das DC-Filmuniversum auch nochmal stark anders entwickelt jetzt. Also gerade wenn man sich anschaut, was für Filme jetzt noch irgendwie angekündigt sind und demnächst kommen, da wäre das dieses Weiterverfolgen von diesem Snyderverse, wie es ja jetzt gern genannt wird, dieses DC-Universum von Zack Snyder, das würde dann noch mal in verschiedene Richtungen abdriften, die vielleicht auch einfach nicht mehr so gut mit dem aktuellen Plan, den DC verfolgt, zusammenhängt. Andererseits könnte man natürlich auch sagen, dass gerade diese HBO Max Streaming-Plattform von Warner, das könnte halt jetzt auch so eine Plattform sein, die halt gerade für sowas wie den Snyder Cut und noch andere Sachen in diese Richtung dann eben auch außerhalb der Kinofilme oder außerhalb des Kinos da nochmal so eine Heimat bieten für so Projekte, die jetzt eben halt, wo sich jetzt so Studio-Chefs irgendwie den Kopf zerbrechen müssten und sagen, das können wir so nicht ins Kino bringen, das passt nicht mit den anderen Filmen, die eben stark aufs Kino ausgerichtet sind, sondern wir können da irgendwie auf der HBO Max Streaming-Plattform so ein bisschen wie halt bei Netflix oder so, bei dem Streamingdienst da ein bisschen rumspielen, da mehr kreative Freiheiten gewähren, aber ich glaube schon, dass es einfach schwierig ist, also gerade wenn ich mir überlege, was Zack Snyder da ja alles noch ankündigt und vorhat, also da werden ja, soweit ich weiß, wollte er noch zwei weitere Filme machen nach diesem Justice League von ihm und da ist es einfach schwer, dass diese total große Blockbuster-Vision, die er noch gehabt hätte, da jetzt noch mal auszubauen oder einzubringen. Ich glaube auch, wenn ich so aus Zack Snyders Sicht denke, so ein bisschen, ich glaube, es war für ihn jetzt auch noch mal so ein Abschließen, so ein persönliches mit seinem DC-Weg. So, also er macht jetzt als nächstes auch, kommt von ihm bei Netflix dieser Army of the Dead-Film, so ein Zombie-Action-Blockbuster, der ja auch wiederum bei Netflix so ein komplett neues Universum, so ein Cinematic Universe, aber auch mit Serien und Co. und Spin-Offs
in Gang setzen will.
Und Matthias Schweighöfer, der da auch mitspielt und einen eigenen Film auch noch drehen darf. Und das ist, glaube ich, so ein neues Projekt, wo er sich jetzt dann auch irgendwie drauf konzentrieren will oder auch andeutet, er möchte auch gerne mal wieder so einen Film machen, der komplett außerhalb von diesen Franchise, ja, Fesseln klingt jetzt zu hart, aber außerhalb von diesen großen Franchise-Strukturen ist, dass er einfach so einen Spielfilm dreht, der so für sich steht. So, da hat er auch schon relativ leidenschaftlich drüber gesprochen. Also ich würde natürlich, wenn es jetzt heißt, es kommt noch Justice League 2 und 3 von Zack Snyder, ich würde mich auch doch freuen, egal wie sie es dann machen. Aber ich habe auch so ein bisschen mit dem Snyder Cut, das war für mich nochmal so ein DC Zack Snyder Abschiedsgeschenk so an die Fans, finde ich. Gerade eben durch dieses 4-Stunden-Format, dass man sagt, da sind auch Sachen drin, die hättest nicht gebraucht. Ich finde, das ist gerade so ein bisschen dieser Reiz von dem Snyder Cut, dass man sagt, das ist wirklich alles so mit drin. Also es ist nicht gekürzt. Man könnte jetzt auch sagen, wenn man aus diesen 4 Stunden jetzt noch mal irgendwie 30, 40, 45 Minuten rauskürzt und das noch mal schneidet, dann hätte man so die ideale Version noch mal besser. Aber ich glaube, der Snyder Cut ist wirklich so dieses Geschenk noch mal. Man sieht alles, was Snyder da eingepackt hat in diesen Justice League, was hätte sein können, was noch was für die Zukunft noch hätte von Bedeutung sein können. Und deswegen ist es für mich auch in Ordnung, wenn das jetzt so ein bisschen der Abschluss einfach ist von Zack Snyder und DC.
Ja, ich glaube, mir geht es da ähnlich. Und ich würde sofort was gucken, wenn da noch was dreht. und ich hoffe einfach, dass trotzdem noch der Flash-Film wirklich gedreht wird. Ich glaube, dass nicht bis die erste Klappe fällt, dass der wirklich umgesetzt wird. Und ich hoffe auch irgendwie, dass wir noch mehr von Cyborg sehen werden. Und ich weiß nicht, ob es sich lohnt, wirklich darauf zu hoffen, dass Henry Cavill nochmal Superman spielt. Aber das wäre schön, weil ich auch nach dem Snyder Cut das Gefühl habe, dass das noch nicht alles war. Das fühlt sich sehr, sehr, bei ihm fühlt sich das mit am unbefriedigsten an, finde ich so. Wenn das jetzt alles war, diese Trilogie, dieser Rumpf einer Trilogie, in der er immer mehr in die Peripherie gedrängt wird, bis er tot ist. Und dann irgendwie ein schwarzes Kostüm hat, yay, fände ich schade. Andererseits sollte man wahrscheinlich auch mal loslassen können. Aber ich kann nicht loslassen von Henry Cavill. ja. Matthias, wenn du diesen Film jemanden empfehlen würdest, weil ich habe das Gefühl, er hat dir gefallen. Vielleicht interpretiere ich zu viel in deine Aussagen in den letzten 90 Minuten hinein. wenn du diesen Film jemandem empfehlen würdest, erstens würdest du es tun und zweitens, sollte man sich da vorher noch mal was anderes anschauen?
Ich würde es definitiv empfehlen, sich den Snyder Cut früher oder später anzuschauen. Auch einfach, um diesen popkulturellen Moment mitgenommen zu haben. Das ist ja schon sehr einmalig, wie dieser Film entstanden ist, der lange Weg dorthin. Also ich glaube, es macht fast genauso viel Spaß, wie den Snyder Cut zu schauen, sich einfach mit der Geschichte zu beschäftigen und wie das jetzt alles passiert ist. Aber ich würde ihn definitiv in einem Triple Feature mit eben Man of Steel und Batman vs. Superman zusammen gucken. Da hat man schon, also das ist schon sehr eindrücklich, wie viel Snyder da sich durch diese drei Filme zieht, wie die von einer Vision geprägt werden, von einer ganz bestimmten Vorstellung, was Superheldenkino sein kann, was diese DC-Figuren sein können, wie die miteinander verbunden sind, wie sie miteinander kommunizieren, wie sie sich da bewegen. Das war jetzt für mich in den letzten Tagen schon so ein kleines, schönes Projekt, da nochmal komplett in die Welt einzutauchen. Und umso spannender ist es natürlich auch, den Kontrast zu sehen. Ich habe jetzt gestern witzigerweise nochmal den Aquaman-Film geschaut, der ja irgendwie eine 180-Grad-Wendung macht, was alles angeht, die Ausarbeitung des Charakters, die visuelle Aufbereitung. Ich habe vorhin zu Jenny im Vorgespräch ganz kurz gesagt, bei Zack Snyder hast du ganz viele feine Needle Drops, also so Momente, wo die Musik genau richtig einsetzt. Da kommt dann eine Caves-Stimme und die trägt genau die Trauer, die Zack Snyder auch in dem Moment transportieren will. Und bei James Wan, der Regisseur von Aquaman, der hat da einfach hier sein knalliges Unterwasserabenteuer und dann gehen sie in die Sahara und was kommt? Pitbulls, Afrika, Remix, keine Ahnung. Das ist schon bemerkenswert, dass diese Filme irgendwie innerhalb der letzten Jahre alle kamen, aber ja.
Patrick, ich nehme mal an, dein Fazit zum Film fällt auch insgesamt positiv aus.
Ja, auf jeden Fall.
Also. Und unsere Frage am Anfang war, lohnt sich die 4 Stunden? Deswegen auch meine Frage an dich, lohnt sich die 4 Stunden?
Ja, also auf jeden Fall, gerade für DC-Fans ist es ein Muss, also vielleicht der wichtigste Blockbuster dieses Jahr, aber auch für alle, die jetzt nicht so im DC-Universum tief drin sind oder Fans sind, ist das auch einfach ein Blockbuster-Erlebnis, wie man es selten so in diesem Umfang bekommt. Eben natürlich muss man sich da auch ein bisschen zu, ich weiß nicht, überwinden ist vielleicht falscher Begriff, aber man muss sich da schon drauf einlassen, auf diese 4 Stunden und sich da wirklich mitnehmen lassen, erschlagen lassen. Also es ist, teilweise fühlt sich's ja wirklich ein bisschen so an, als würde da, wenn man es jetzt wieder mal mit Marvel vergleicht, als würde man da Avengers Infinity War und Endgame so in einen Film packen, so vom Level an Bombast und spektakulären Sachen. Also es ist wirklich ein ein Blockbuster, der, bei dem auch wirklich immer irgendwie was passiert. Da gibt's, finde ich, kaum Leerlauf, außer wenn jetzt irgendwie wieder ein bisschen Tee gekocht wird, ein paar Minuten, das ist dann vielleicht ein bisschen der Moment. Aber sonst ist das wirklich auch ein Blockbuster-Erlebnis, 4 Stunden lang, so Superhelden-Bombast zelebriert. Und deswegen gibt's, kann ich nur sagen, die 4 Stunden lohnen sich unbedingt.
Ja, ich kann dir da absolut zustimmen. Also ich bin keine Liebhaberin von Zack Snyder-Filmen an sich. Ich finde manche Filme von ihm absolut abgrundtief furchtbar und menschenverachtend und schrecklich und war trotzdem 4-mal in Watchmen im Kino. Naja, so ist das. Und insofern war ich doch vorsichtig, als ich an den Film rangegangen bin und habe ihn jetzt doch mittlerweile schon 2,5 Mal gesehen und denke auch, dass, falls ihr ihn schauen wollt, bei Sky ist er ja im Stream aktuell, dass sich das auf jeden Fall lohnt, sofern ihr zumindest eine Grundtoleranz für Zack Snyder habt. Weil wenn ihr Man of Steel und Batman wie Superman gesehen habt und dachtet, das ist das Furchtbarste, was ich jemals im Kino erfahren habe, dann weiß ich nicht, ob der Snyder Cut euch gefallen wird. Aber so als Erfahrung eines großen Mega-Blockbusters mit absolut eindeutiger Handschrift eines Autoren, was ja heute nicht mehr selbstverständlich ist, den man ausgerechnet jetzt in Corona-Zeit zu Hause schauen kann, empfinde ich das auch schon so ein bisschen als Geschenk, obwohl ich dafür bezahlen muss, wie Patrick das ausgedrückt hat. Weil das ist irgendwie gerade jetzt so was Besonderes. Ich weiß nicht, wenn der Film in normalen Zeiten in einem Stream landen würde, ob das dieselbe Wirkung gehabt hätte. Aber jetzt, wo man auch so eine Sehnsucht nach der Kinogröße hat und der Größe von Blockbustern vielleicht auch, weil die halt alle verschoben wurden, da kommt der Snyder Cut, glaube ich, gerade richtig. Insofern unser Fazit, ja, die 4 Stunden lohnen sich, auch wenn man vielleicht 20 Minuten vorher Schluss machen sollte. Ich weiß nicht. Das muss jeder selber entscheiden. Tja, das war unser Podcast, unser großer Podcast zum Snyder Cut von Justice League, der bei Sky aktuell streamt. Ihr findet dazu auch einen Link in den Shownotes zu diesem Podcast, die ihr in der Podcast-App eures Vertrauens durchlesen könnt. Und mir bleibt gar nicht mehr viel zu sagen, außer erstens, wir bedanken uns wirklich bei allen Hörerinnen. Also ich kann nur ein großes Dankeschön an unsere Fans, und das klingt komisch, an unsere Fans. Zack Snyder hat Fans. Haben wir Fans? Naja, an unsere Hörerinnen aussprechen, die Streamgestöber möglich machen und für die wir Streamgestöber machen und die uns auch viel Feedback schicken, über das wir uns sehr freuen. Also wir haben zum Beispiel eine Mail von Sebastian bekommen, der auch DC mag, was natürlich hier sehr gut zu diesem Thema passt. Und er hat uns nochmal an einen Klassiker der DC-Serien erinnert, nämlich hat er geschrieben, erstmal vielen Dank für den sehr gut gemachten Podcast, den ich seit kurzem verfolge. In eurer Folge zu der Serie The Boys habt ihr die 90er Jahre Batman-Zeichentrickserie angeschnitten. Als Jahrgang 1984 und damit Kind der 90er habe ich diese Serie geliebt. In diesem Zusammenhang sei auf YouTube die The Heart of Batman Documentary zu empfehlen, schreibt Sebastian, welche eindrucksvoll aufzeigt, wie die Cartoonlandschaft in den 90ern aussah. Die Serie, also Batman The Animated Series, bietet genug Stoff zum Reden und es wäre sträflich, sie serienhistorisch zu vernachlässigen. Ich würde mich also sehr darüber freuen, wenn ihr eine Podcast-Folge darüber machen könntet. Ich würde mich auch freuen. Ich finde die originale Batman-Serie von Bruce Timm super. Und vielleicht lässt sich das ja hier mal bei Streamgestöber einrichten. Ich glaube, über die Serie können wir ganz, ganz viel endlos sprechen und auch über die verschiedenen Animated-Filme, die es gibt aus dem DC-Universum, wo Bruce Timm das Mastermind der Serie auch mitgearbeitet hat. Wenn ihr weitere Tipps in dieser Richtung habt, wenn ihr uns Serien empfehlen wollt, wenn ihr uns Feedback schicken wollt, dann schreibt das, so wie der Sebastian es getan hat, an podcast@moviepilot.de. Entweder landet es hier im Podcast oder wir nehmen das Feedback direkt auf und setzen es um. Und in jedem Fall gilt, wir freuen uns wirklich sehr darüber, wenn ihr uns solche E-Mails schickt. Falls ihr noch mehr DC-Content in eurem Podcast-Leben braucht, dann kann ich euch nochmal den ersten Podcast von Streamgestöber zum Snyder Cut empfehlen. Da erfahrt ihr alles über unsere Meinung zu der Kinofassung von Joss Whedon und aber auch zu den Hintergründen, wie es überhaupt dazu kam, dass wir heute über den Snyder Cut sprechen. Außerdem, wenn ihr so generell gern Superheldinnen-Content zu euch nehmt in Serien- und Filmform, dann sei euch unser Podcast zu WandaVision empfohlen. Und wir haben auch eine Folge aufgenommen zu den neuen Marvel-Serien, die auf uns zukommen in den nächsten Monaten und Jahren. Das ist nämlich eine ganze Latte an neuen Inhalten aus dem Marvel Cinematic Universe. Also Comic-Fans kommen da in Zukunft voll auf ihre Kosten. Matthias, Patrick, wo seid ihr im Internet zu finden, wenn man euch folgen möchte? Patrick, fang du mal an.
Also ich schreibe bei Mulplot unter Mr. D-Pad und ansonsten findet ihr mich auch noch bei Twitter unter meinem normalen Namen Patrick Reinbott.
Matthias, wie ist bei dir?
Mich findet ihr auch auf Mulplot. Da habe ich zuletzt auch über den Cyborg in dem Justice League geschrieben und was mir da besonders nochmal gefallen hat, könnt ihr vielleicht nachlesen. Ansonsten findet ihr mich auch auf Twitter als @Bibelbrooks mit 3e oder auch unter meinem ganz normalen Namen Matthias Hopp.
Ich bin auch bei Mulplot zu finden als Jenny Jecke und bei Twitter als Gafferlein mit Doppel-F. Und ihr könnt uns da folgen und ihr könnt euch natürlich auf viele weitere Folgen von Streamgestöber freuen. Immer mittwochs und wer ganz früh aufsteht, kann sich schon ab 5 Uhr morgens jeden Mittwoch auf eine neue Folge von Streamgestöber freuen. Und darüber hinaus möchte ich euch natürlich noch unsere Folgen zu den Walking Dead Episoden ans Herz legen, die jeden Dienstag früh online gehen. Vielen Dank fürs Zuhören. Und streamt was Schönes. Das war die neue Folge Streamgestöber. Abonniert uns bei Spotify, Apple oder der Podcast-App eures Vertrauens und wir freuen uns auch ganz besonders über eure Bewertungen. Die Musik wurde aufgenommen und produziert von Tomatenplatten. Feedback und Wünsche gehen an podcast@moviepilot.de. Wie ihr mit eurer Sprachnachricht im Podcast landet, erfahrt ihr in den Shownotes und unter www.moviepilot.de/podcast.